Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Moin, herzlich willkommen. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ein frohes neues Jahr, denn
jawohl.
Diese Folge erscheint am 01.01.2026. Wir sind noch nicht so weit, wir nehmen in der Vergangenheit auf, bei uns ist noch 2025. Aber wenn ihr das hört, dann seid ihr hoffentlich gut ins neue Jahr gestartet. Und das Jahr startet bekanntlich immer auch mit College Football, mit den Playoffs. Und da gab es heute Nacht schon ein Spiel, wenn ihr das hier am Donnerstag hört, aber ihr habt noch die Chance, euch im College-Update perfekt auf die restlichen Spiele vorbereiten zu lassen.
Genau, es gibt drei Spiele, alle heute, also am 1. Januar. Das erste war eben schon für uns in der Nacht. Also könntet ihr theoretisch, wenn ihr es vielleicht gesehen habt, dann habt ihr gemerkt, es knüpft eigentlich perfekt an so eine Silvesterparty an. Weil Kickoff ist 1.30 Uhr oder war 1.30 Uhr.
Ja, ich finde deine Formulierung, warte ganz kurz, ich finde deine Formulierung in der College-Update-Folge sehr bezeichnend, weil du von einer wilden Partynacht sprichst, wenn man bis um 1.30 Uhr durchhält.
Ey, mit zwei Kindern, die Parameter ändern sich. Wobei, also mittlerweile ist ja der Große ja auch schon auf.
Da steht man um 1.30 Uhr auf, willst du sagen, ne?
Ja, so, nämlich genau so. Genau, und was natürlich besonders cool ist dieses Jahr bei den College Playoffs, gerade wenn ihr aus Draft-Perspektive mehr drauf guckt, wir haben potenziell, wir wissen ja noch nicht, wer alles in den Draft geht, aber potenziell die drei Top-Quarterbacks für den kommenden Draft, alle in diesem Viertelfinale mit dabei. Insofern lohnt sich das auf jeden Fall und natürlich heute dann auch angenehmere Kickoff-Zeiten.
Wir sprechen aber hier hauptsächlich über Woche 18 der NFL, die letzte Woche der Regular Season. Es kann noch einiges passieren, wir bekommen richtige Endspiele. Das wird nochmal eine richtig spannende und unterhaltsame Woche. Bevor wir das tun, eine schnelle Frage.
Quick Question.
Und die kommt von M2P. Wer fliegt am Black Monday? Kurz und knapp, es soll ja eine Quick Question sein. Und ich sage mal so, ich habe zwei Rankings gemacht. Okay. Einmal nach Wahrscheinlichkeit, also was glaube ich, was am wahrscheinlichsten ist. Und einmal, wie ich es machen würde oder wer für mich als erstes entlassen werden sollte, möglicherweise.
Mach mal erstmal, wer für dich am wahrscheinlichsten ist, weil ich muss ehrlich zugeben, ich saß hier länger dran, als ich gedacht hatte. Weil ich finde, die letzten Jahre hattest du ein relativ klares, so, okay, ja, der fliegt, also ist irgendwie absehbar. Ich fand es dieses Jahr gar nicht so leicht, aber deswegen sagst du erstmal.
Soll ich von wahrscheinlich zu unwahrscheinlich gehen? Und du sagst, wenn du dich. Okay. Jonathan Gannon ist bei mir die Eins.
Ist bei mir auch die Eins, ja. Das wär, also bei allem, es gibt ja immer noch die Berichte, Owner irgendwie will an ihm festhalten, nachdem wie die letzten Spiele auch gelaufen sind. Nicht nur, dass sie verlieren, sondern wie sie sie verlieren.
Ja, genau.
Das wäre wirklich überraschend.
Dass sie sie verlieren, finde ich gar nicht mal so schlimm, wenn man da mal auf das Lazarett schaut und schaut, wie viele wichtige Spieler da wirklich mittlerweile einfach schon länger jetzt nicht mehr am Start sind. Aber wie die Art und Weise und vor allem die defensive Performance ist dann schon für einen Jonathan Gannon sehr enttäuschend gewesen. Ja. Mein Platz 2 ist so ein bisschen mit Sternchen, weil ich weiß nicht, ob er direkt am Montag entlassen wird und ich weiß auch nicht, ob er überhaupt entlassen wird oder selber seinen Hut nimmt, Pete Carroll.
Okay, ist meine 3. Also ich hab sie aufgeschrieben, 3 und in Klammern, in Anführungszeichen, einvernehmliche Trennung.
Ja, ja.
Ich glaube, sowas wird es dann in dem Fall sein, aber ist bei mir auch.
Und wie gesagt, nicht zwingend Montag direkt. Also wenn es so eine einvernehmliche Nummer wird, geht das vielleicht noch ein paar Tage. Dann ist vielleicht mein Platz 3 dein Platz 2, das ist nämlich Raheem Morris.
Ist der erste, bei dem ich echt lange überlegt habe.
Ich verstehe es.
Ich habe ihn am Ende bei Witt nicht gefeuert, weil ich glaube, diese Siege jetzt gegen die Bucks, gegen die Rams, die Quarterback-Situation, das ist kein attraktiver Job. Ne? Also wenn die jetzt Raheem Morris feuern, du holst einen neuen Coach, du musst die Kirk Cousins-Entscheidung treffen, großer Cap-Hit oder großer Dead-Cap. Panics ist wahrscheinlich nicht fit Woche 1. Was machst du auf Quarterback? Du hast keinen First-Rounder. Das ist kein attraktiver Posten. Ich könnte mir vorstellen, dass die 2026 als so ein Übergangsjahr, nenn's Prove-It-Jahr, wie auch immer, für Morris und für Panics sehen, ultimativ. Und dann gegebenenfalls 2027 mit neuem Quarterback und neuem Headcoach reingehen.
Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben es jetzt schon häufiger gesehen. Also die Attraktivität des Postens kann eigentlich nicht dafür ausschlaggebend sein, ob du mit deinem Headcoach weitermachen kannst oder nicht. Also du musst, wenn du in ein weiteres Jahr gehst, musst du überzeugt von ihm sein. Und ich glaube, das sind sie nicht mehr, weil Prove It Year, come on, die hatte er. Die hatte er. Dieses Jahr war eigentlich das Prove It Year. Dieses Jahr war alles
irgendwo
da.
Ja.
Bis auf natürlich eine Quarterback-Verletzung. Kirk Cousins hat dem vielleicht seinen Job gerettet.
Ja. Und also ich würde zwei Sachen sagen. Die Quarterback-Verletzung kann natürlich auch als Argument so von wegen, naja, zweites Jahr und Quarterback fällt ja so aus. Und ich würde aber noch eine Sache dazu sagen, nicht nur Cousins, sondern vielleicht halt auch das, was sie defensiv gemacht haben. Weil die Defense war ja nicht schlecht übers Jahr gesehen. Und sie gewinnen halt jetzt diese Spiele dann gegen Playoff-Teams, vielleicht Playoff-Teams. Ich glaube schon, dass das ein Gewicht haben könnte.
Wer ist denn dann dein Platz 2?
Todd Bowles.
Oh.
Ich glaube, Todd Bowles fliegt.
Krass.
Ich glaube, die Bucks verlieren dieses Spiel am Samstag. Spoiler. Gegen Carolina ist meine Vermutung. Und ich glaube, die Nummer ist einfach an einem Endpunkt angekommen. Also, wir haben das jetzt gesehen. Natürlich auch, du kannst das ja auch fairerweise andersrum argumentieren und sagen, ja, der hat zweimal absolute Volltreffer auf Offensive Coordinator getroffen. Die sind beide weg, die werden beide sofort Head Coach. Jetzt kannst du nicht erwarten, dass es so weitergeht. Aber irgendwo ist das ja auch das Problem, ein Stück weit. Wenn Todd Bowles dann beim Offensive Coordinator daneben greift, ja, dann geht halt nicht viel offensiv. Und dann eben, was wir defensiv gesehen haben, ist ja einfach auch richtig schlecht von den Bucks die letzten Wochen gewesen. Plus die ganzen, also was da auf den PKs gesagt wurde von ihm. Und offensichtlich der Lockerroom, der da nicht intakt ist. Also ich glaube, Bowles ist ein Kandidat.
Also ich habe krass gesagt, nicht weil ich ihn irgendwie nicht dabei habe oder ihn für, also es nicht für unmöglich halte, dass er entlassen wird, sondern eher, weil ich ihn deutlich tiefer habe. Also Platz 2 finde ich krass, weil wenn sie dieses Spiel gewinnen, glaube ich nicht, dass er seinen
Hut nehmen
muss. Deswegen hab ich ihn mit einem anderen Coach ganz unten auf der Liste mit Sternchen, wenn sie die Playoffs verpassen und das Woche 18 Spiel verlieren. Okay, was mit Aaron Glenn?
Ist bei mir die 5, und das wäre dann mein letzter Name, also mein hinterstes Ranking, wenn du so willst, mit aber drei Fragezeichen dahinter, weil der einzige Grund ist ja, dass wir von Ownership und so weiter relativ klare Aussagen über die Saison, jetzt nicht kürzlich, aber über die Saison bekommen haben. Er ist ihr Mann, sie müssen einen Quarterback finden, sie wollen das Team aufbauen. Alles, was man gehört hat, als sie diese Trades gemacht haben zur Deadline, Sauce Gardner und Quinn Williams weg und sich da mittelfristig aufstellen, Picks sammeln. Alles, was man da an Berichten gehört hat rund um die Jets, war, Aaron Glenn steht im Mittelpunkt dieses Rebuilds. Der ist derjenige, der das quasi dirigiert maßgeblich. Ich finde, er muss einer sein, der hart angezählt ist, weil die haben gar nichts gezeigt. Und das war ja meine Sorge. Ich weiß noch, darüber haben wir gesprochen, als diese Trades passiert sind. Trade-Kapital, Draft-Kapital, schön und gut. Aber wenn du die falschen Leute in den, in den Entscheidungsämtern hast, dann werden dir diese Picks nichts bringen. Und das wäre jetzt für mich eine sehr akute Sorge, wenn die mit Aaron Glenn weitermachen.
Ich tendiere trotzdem zu, er wird nicht entlassen.
Okay.
Ich fände es auch fast ein bisschen frech. Natürlich haben sie super wenig gezeigt und weniger, als man vielleicht sich erhofft hat. Aber dann während der Saison die zwei besten Defense-Spieler wegzunehmen und dann zu sagen, ja, okay, Aaron Glenn, der Defense-minded Coach, kriegt keine Defense aufs Feld, die irgendwas kann, ist dann natürlich auch irgendwo ein bisschen mit Doppelmoral versehen, ne?
Aber er hat halt nichts gezeigt, finde ich.
Ja,
also
das
was
stimmt.
Teamführung angeht, seine ganze, wie er sich nach außen gibt, wie er sich medial gibt, wie er.
Guten
also wenn man ihn reden hört, nichts von ihm, finde ich, hat. Also es gibt keinen Punkt, wo ich sage, ja, aber das war ja gut, vielleicht können sie darauf aufbauen. Und das macht es für mich halt echt so. Das wäre nicht der Headcoach, mit dem ich jetzt diese krasse Rebuild-Phase wollen würde.
Zwei Anhaltnamen muss ich noch mal ganz kurz abtasten. Ich habe keinen mehr, wo ich glaube, dass
okay, Mike McDaniel für dich dann fix.
Ich glaube, der hat sich gerettet. Ich habe ihn schon abgeschrieben, aber ich glaube, die Nummer ist durch. Ich glaube sehr, dass da auch so ein bisschen das Verständnis entstanden ist, dass nicht Mike McDaniel, sondern eher Tango Vailoa das Problem war.
Ich habe ihn auch auf der bleibt Liste. Also er und Raheem Morris sind so die beiden, die immer noch auch bei den Buchmachern relativ hohe Quoten haben für werden oder relativ hoch gerankt sind für werden entlassen. Das sind die beiden, bei denen ich dazu tendiere, dass sie bleiben.
Bei McDaniel gehe ich da mit. Kevin Stefanski ist auch noch einer, der hochgehandelt wird.
Stefanski,
Also vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr, also vielleicht habe ich da meine eigene Meinung zu sehr mit drin. Ich würde ihn nämlich nicht entlassen. Aber glaubst du, dass er bei den Browns entlassen wird?
Für mich fast der schwierigste, ehrlich gesagt. Tendenz für mich ist, er bleibt. Also ich habe ihn auch dann ultimativ nicht auf meine Liste gesetzt, von denen, wo ich denke, sie werden entlassen. Mit auch dem Argument halt so, willst du jetzt dann in Jahr 2 Shedeur Sanders, willst du da einen neuen Headcoach reinbringen? Auch hier wieder die Frage, glauben wir, dass ein neuer Coach da mehr rausholen kann aktuell? Oder ist es eher eine Situation, wo du erstmal dem die Chance gibst, 2026 vielleicht das nochmal mit den jungen Spielern, die sie jetzt haben, das weiter aufzubauen? Deswegen Tendenz auch nein für mich, aber es wäre null überraschend. Es wäre null überraschend, wenn Stefanski fliegt.
Es wäre aber nicht clever. Ich glaube nicht, dass die einen besseren Coach finden.
Ich glaube auch nicht. Glaube ich auch nicht, ja.
Es gibt noch einen, wo ich mir relativ sicher bin, vielleicht auch hier nicht am Montag, dafür einfach zu hohes Standing allgemein in der Franchise und darüber hinaus, aber wenn die Steelers die Playoffs verpassen, dann wird Mike McTomlin, glaube ich, früher oder später gehen müssen.
Ich habe Mike Tomlin auch, das ist meine, also meinem Ranking quasi, meine 4. Ich glaube auch, dass, ich habe mir bei ihm aufgeschrieben, also ich habe bei Pete Carroll gesagt, einvernehmliche Trennung. Bei Tomlin steht bei mir, geht in irgendeiner Art und Weise aus freien Stücken. Also es wird dann so ein sein.
Respektvoll.
So, ne? Ja, genau. Genau. Ja.
Es gibt noch einen letzten Namen, der bei mir in der Liste, bei wen ich feuern würde, ganz oben steht, aber der wahrscheinlich wieder nicht gefeuert wird.
Ich habe kurz, hab kurz überlegt, aber dann nur, ja, natürlich, ja klar.
Zach Taylor, Bengals.
Ja, ja glaube ich
kann
auch
so nicht weitergehen, Leute.
Aber glaube ich auch nicht. Eine Frage habe ich noch an dich. Wenn die Steelers dieses Spiel gewinnen, glaubst du, Harbaugh fliegt?
Darüber sprechen wir später. Ich habe es genauso für später vorbereitet. Ja, okay, wobei, wir können auch jetzt drüber sprechen. Wir sind jetzt bei den Headcoaches und streichen wir es später. Ich habe aber tatsächlich das Spiel so mir notiert als einleitende Anmoderation mit, es könnte einfach auch das Spiel, das Endspiel für zwei sehr, sehr verdiente große Headcoaches sein. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das für die Ravens auch dieses Jahr wieder in die Hose geht, dass ähnlich wie bei den Steelers man einfach Veränderungen braucht, weil das sind zwei Coaches, die haben ja, das ist ja, also kannst du ja schon miteinander vergleichen. Also ja, die Ravens waren die letzten Jahre erfolgreicher, lag aber eben auch daran, dass die einen richtig guten Quarterback hatten und die Steelers nicht. Aber beide Coaches vor langer Zeit, vor vielen Jahren Super Bowl Champion gewesen. Dann auch viele weitere Jahre Erfolg gehabt, aber jetzt so die letzten Jahre hat man bei beiden das Gefühl, okay, es gibt keine positive Entwicklung mehr.
Ja, ich war ja bei Harbaugh echt lange so auf dem, ich finde, gerade so, es gab ja diesen Vergleich, der da oft dann gezogen wurde, eher in Baltimore und Sean McDermott in Buffalo, also zwei Teams, die eigentlich jede sehr gut sind, aber halt dann in den Playoffs scheitern und so. Und mein Argument für Harbaugh war halt über die Jahre eigentlich immer, der hat halt viel verändert. Also der hat viele neue Dinge versucht. Die haben sich ja defensiv krass verändert mit dem Coordinator-Wechsel. Und dann haben sich da sind in eine ganz andere Richtung gegangen. Die haben sich offensiv versucht zu verändern, haben einen neuen Offensive Coordinator, völlig anderes System dann offensiv spielen lassen. Und das war so für mich so ein, im Gegensatz zu McDermott, der gefühlt seit Jahren das Gleiche macht, mehr oder weniger, hatte ich bei Harbaugh den Eindruck zumindest, da sind Impulse da, die ja auch einen absolut positiven Effekt hatten. Also die Ergebnisse waren ja sehr, sehr gut davon. Und das war für mich auch lange so ein, das ist ein guter Headcoach. Wir sehen, er verändert Dinge und die greifen, die funktionieren. Dieses Jahr, so wie die Saison gelaufen ist, ist für mich schon auch so, nicht so krass wie Tomlin und Pittsburgh. Bei Tomlin und Pittsburgh finde ich, ist absolut offensichtlich, die brauchen beide einen Tapetenwechsel.
Ja.
Ganz so krass finde ich es bei Harbaugh nicht, aber wenn die das verlieren, glaube ich ehrlicherweise auch, dass es auf eine Trennung hinauslaufen könnte.
Aber ich sag mal so, also mal angenommen Stefanski, McDaniel, Tomlin oder Harbaugh werden entlassen oder ein paar von denen werden entlassen, dann sieht der Trainermarkt natürlich auch viel attraktiver aus.
Also Harbaugh oder Tomlin, wenn es einer von denen ist, der hat sofort einen neuen Job.
Ja,
100%. Also überhaupt keine Zweifel. Ja. McDaniel ist vielleicht einer, der erstmal OC irgendwo wird.
Ja, kann gut
einfach
sein.
Einfach so, weil Personality von ihm ist vielleicht auch nicht so der einfachste. Das könnte ich mir schon vorstellen. Der ist dann irgendwie ein Jahr irgendwo Offensive Coordinator und wird dann wieder irgendwo Head Coach. Stefanski, glaube ich auch, dass der schnell wieder was hätte.
Jetzt schauen wir auf Woche 18.
NFL Preview.
Ja, ich habe es noch gar nicht gesagt. Wir machen heute auch wieder eine etwas schlankere Version. Kurz wird sie wahrscheinlich auch wieder nicht, aber wir schauen auf alle Spiele. Auf 5 schauen wir intensiver und machen dann noch unser Tippspiel. Da geht's auch diese Woche um alles. Und das war's dann für heute, für diese Neujahrs-Edition. Ja, Woche 18, letzte Woche der Regular Season, bevor es in die Playoffs geht. Es gibt kein Thursday Night Game. Es gibt dafür zweimal Spiele am Samstag, so wie die letzten Wochen auch schon. Und der Rest dann am Sonntag. Ganz normal mit frühem Slot, spätem Slot, Sunday Night Game, kein Monday Night Game. Und wir starten rein mit den zwei Samstagspielen, weil das sind beides mehr oder weniger Endspiele. Es geht los mit den Tampa Bay Buccaneers, die spielen gegen die Carolina Panthers. Und zwar am Samstag um 22.30 Uhr deutscher Zeit. Ja, es ist irgendwo das besagte Endspiel um die NFC South, aber es ist nicht mehr dieses, okay, wer gewinnt, ist drin, so wie wir es ursprünglich mal geplant hatten, sondern das Falcons-Szenario, das wir immer mal wieder erwähnt haben, es ist tatsächlich eingetreten.
Ich habe das ja mal, ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Wochen mal angebracht. Ja.
Und da wussten wir noch gar nicht, wie es genau laufen müsste.
Ja, genau, ich hatte nur das irgendwie so mal aufgeschnappt, ja, es gibt dieses Szenario, wenn und so. Und das war so unwahrscheinlich, also so viele Sachen wie halt, die Falcons müssen die Rams schlagen, die Bucks müssen gegen die Dolphins verlieren.
Ja, genau.
So viele Sachen mussten da passieren. Aber jetzt sind sie wirklich alle passiert und jetzt ist es halt wirklich, also es ist ein Win and In für Carolina.
Genau, das stimmt.
Ist zumindest die klare Nummer. Wenn die Panthers gewinnen, Division durch, Panthers sind der NFC South Champion. Wenn aber die Bucks dieses Spiel gewinnen, dann haben wir eben die Situation, weil das ja auch am Samstag ist, das Spiel, dass dann am Sonntag alle NFC South Fans oder alle Bucks und Panthers Fans auf das andere Spiel in der Division gucken, nämlich Falcons Saints. Und wenn die Falcons das gewinnen, dann wäre Carolina eben mit der Niederlage drin. Und wenn die Falcons das dann verlieren, dann wäre Tampa Bay auch mit einem eigenen Sieg der Division-Sieger.
Genau, das Wichtigste ist eben, wenn die Panthers das für sich entscheiden können, dann ist es egal, was die Falcons machen.
Genau.
Sonntag 19 Uhr eben gegen die Saints. Ich finde es aber spannend, dass es auch ein Szenario geben kann, in dem alle Teams in dieser Division 8 oder 7 Siege haben können. Also wirklich nur einen Sieg getrennt. Ich weiß nämlich noch, als wir da vor der Saison, ich hatte in mehreren Divisionen in meinem, als ich die Saison durchgetippt habe, den Fall, dass es wirklich nur ein Sieg zwischen den Teams gab. Ich glaube, in der NFC North, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, ja, NFC North war das bei dir.
Und da habe ich immer wieder dazu gesagt, ja, das ist jetzt beim Tippen rausgekommen, das wird dann am Ende nicht passieren. Sowas passiert nicht. Ja, hier könnten wir es tatsächlich haben. Mhm. Ja, aber es wird schwer für die Buccaneers, überhaupt, also in die Playoffs zu kommen und dieses Spiel zu gewinnen, weil ich habe mehrere Punkte hier stehen, manche mit dem Augenzwinkern, weil natürlich müssen die Panthers dieses Spiel gewinnen, um den Trend fortzusetzen. Wir sind jetzt bei 10 Wochen ohne 2 Siegen oder 2 Niederlagen in Folge. Jetzt würde ein Sieg drankommen. Weiterer Grund, die Falcons haben gerade die Rams geschlagen. Dann sollten sie eigentlich auch die Saints schlagen, theoretisch, aber es ist viel Verrücktes dieses Jahr passiert, diese Saison. Die Panthers haben das Hinspiel gewonnen, 23-20, auch das ist ein Argument eher für die Panthers. Und weil die Bucks halt vor allem selber die letzten Wochen, aber gerade letzte Woche auch nicht gut aussahen.
Ja.
Ein Sieg aus den letzten 8 Spielen und dieser Sieg ist gegen die Cardinals gewesen. Ja,
das war knapp.
Aber es waren viele gute Teams dabei, muss man schon dazu sagen. Sie hatten keinen leichten Schedule, aber das ist natürlich trotzdem enttäuschend. Und dann letzte Woche gegen die Dolphins mit Quinn Ewers. Das musst du dann halt einfach in so einer Situation gewinnen.
Ja, kein leichter Schedule, aber wenn die halt einfach wenn die Spiele gewonnen hätten, in denen sie Favorit waren, sprich Saints, Falcons, Dolphins, dann wäre die Nummer schon durch. Dann hätten sie die Division schon sicher.
Ja, und du hast es gerade ja schon bezüglich Todd Bowles erwähnt. Die Buccaneers-Defense ist halt wirklich mies, mies, mies. Und wir reden da jede Woche drüber. Die letzten 8 Wochen wirklich eine Bottom-5-Defense in der kompletten NFL. Jetzt kommt Bryce Young mit der Panthers-Offense. Die waren auch mehr oder weniger enttäuschend. ja, gegen die Seahawks, aber das war halt die Seahawks-Defense. Das ist eine der besten in der Liga. Das ist ein ganz anderer Schnack. Hier sollten die Panthers doch wieder Matchups für sich finden können und vor allem auch wieder besser laufen können. Und das hilft den Panthers meistens sehr.
Das ist ja halt auch wieder so eine Frage. Was du mit Carolina einfach nicht weißt, das hatten wir schon ein paar Mal hier. Mein Young ist ein Grund für die Inkonstanz, aber dass sie auch in Spielen, wo wir eigentlich denken, sie können den Ball laufen, ihn dann gar nicht laufen können.
Ja.
Und in Spielen, wo man denkt, das wird aber tough, da laufen sie dann auf einmal. So, das gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, ich habe es am Montag schon mal kurz angesprochen. Panthers waren halt ultra vorsichtig gegen Seattle. 8 von 14 Completions von Bryce Young sind nicht über die Line of Scrimmage geflogen. Keine einzige mehr als 8 Yards downfield. Und es hat sich durchs ganze Spiel gezogen. Also diese kurzen Pässe bei Third Down. Auch wirklich ein Mangel an Kreativität, überall irgendwie Big Plays zu kreieren. Das hat mir total gefehlt. Und natürlich, es gab Plays, die im Run-Game und im Passing-Game, die einfach keine Chance hatten, weil Seattles Front es halt komplett abgewürgt hat. Young hat auch ein paar Bälle verfehlt oder war mal late mit Würfen. Das zieht sich aber eben halt auch so ein bisschen durch. Die Interception, die er der zweiten Hälfte wirft, ist einfach total unterworfen. Ich will hier jetzt wieder mehr Aggressivität sehen von denen. Und das haben wir ja im ersten Matchup vor 2 Wochen bekommen. Also da hat Young alleine 4 Bälle downfield geworfen. 2 angebracht für 56 Yards und einen Touchdown. Er war richtig gut gegen Pressure in dem Spiel. Vor allem aber, wir reden immer noch von der Todd Bowles Defense. Das heißt, wir werden Blitzes bekommen. Die Panthers hatten hier gute Antworten. Bryce Young hatte hier gute Antworten. Die Bucks haben den bei über 41% seiner Dropbacks geblitzt in dem ersten Spiel vor 2 Wochen. Und Young war 8 von 12 für 93 Yards und einen Touchdown gegen den Blitz. Sie hatten die Big Play. Das war der Unterschied in dem Spiel. Sie haben viel auch vertikal outside the numbers, also nach außen hin attackiert. Da haben sie auch einige Plays im Passing Game gemacht. Und das will ich hier halt auch wieder sehen. Gerade mit Blick auf das, was wir von der Bucks Defense jetzt seit Wochen bekommen. Ehrlicherweise erwarte ich das hier dann auch noch ein Stück weit. Wir haben es ja gegen Miami auch wieder gesehen. So der nächste Courage Bust, der zu einem langen Touchdown für die Dolphins führt, wo einfach der Corner was völlig anderes spielt, als was der Safety dahinter macht. Du hast ja die Stats gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich habe mal 2. Saisonhälfte geguckt, weil die Bucks hatten ja auch, glaube ich, Woche 9 oder Woche 10, also sehr mittig in der Saison hatten die ihre Bye-Week. Im Prinzip danach, seit Woche 10, Platz 28 in EPA pro Play, Platz 26 in Success Rate. Das ist halt nicht gut genug. Einfach, also ganz simpel. Bucks haben in dem ersten Spiel relativ viel Man-Coverage gespielt. Da hatten die Panthers ein paar Big Plays dagegen. Das erwarte ich hier auch wieder. Und dann letztlich, ich vermute, Tampa wird hier versuchen, das aggressiv zu spielen und vielleicht 1-2 Big Plays, 1-2 Turnover zu kreieren. Solange Carolina da Antworten im Passspiel hat, ist wirklich so meine einzige Frage, hält die Offensive Line? Also hält die Offensive Line in Pass Protection, weil die war nicht gut im ersten Spiel gegen Tampa Bay. Und können sie so ein bisschen den Ball laufen gegen eine Bucks-Front, die das ja schon auch immer noch schwer machen kann. Aber also so Big Picture bin ich eigentlich schon da eher bei der Panthers Offense in dem Matchup.
Ich meine, es kann immer sein, dass sich dann so eine Mannschaft mit so viel individueller Qualität auch dann irgendwie zusammenreißt. Also zusammenreißt klingt jetzt einfach gesagt. Aber weißt du, so den Ernst der Lage erkennt und dann plötzlich wieder ein bisschen besser auftritt. Aber da muss man schon viel hoffen als Bucks-Fans. Auch was die Bucks Offense angeht, die wirkt ja komplett off die letzten Wochen. Und da ist auch, also wir haben ja schon drüber gesprochen, die Äußerungen von Todd Bowles lassen darauf ja auch schließen, dass da irgendwas auch hinter den Kulissen nicht stimmt, dass da eine Unzufriedenheit herrscht und die Körpersprache ist auch nicht gut. Ich habe vergangene Woche gegen die Dolphins mal so ein bisschen drauf geachtet. Man kann da nicht allzu viel immer rauslesen, so, aber man sieht halt schon Unterschiede, wie zum Beispiel Receiver auf einen ungenauen Wurf reagieren oder wie Quarterbacks reagieren, wenn mal irgendwas nicht klappt. Und ihr müsst mal, oder vielleicht habt ihr auch drauf geachtet, vielleicht könnt ihr auch nächste Woche drauf achten. Also Mayfield läuft da mit einer Fresse über den Platz, mit einer Miene. Das ist wirklich, also das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung, aus Selbsthass und ich hasse jeden, der mit mir hier auf dem Platz steht. Godwin war einmal sichtlich sauer, nachdem Mayfield ein bisschen ungenau war, frustriert, genervt, keine Ahnung.
Also, und ich fand Baker, in der zweiten Hälfte Baker zumindest versucht, die so ein bisschen mitzureißen. Also, ja, er hat so 2, 3 Scrambles in kritischen Momenten gehabt und so. Ich finde bei ihm am ehesten noch, er versucht es dann immerhin noch. Du hast halt das Gefühl, es passt halt gar nichts drumherum im Moment.
Ja, und das Absurde ist ja, wir haben ja jetzt quasi den Best Case, was zumindest Playmaker bei den Buccaneers angeht. Und es wirkt null gefährlich. Das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Ja, es fehlt Irving, es fehlt Godwin, es fehlt Evans. Ja, die sind alle jetzt da. Die sind alle da. Und das hatten sie zu Saisonbeginn ja quasi auch. Und zu Saisonbeginn haben die Teams wie die Texans, die Seahawks und die Niners geschlagen. Und jetzt schaffen sie es nicht mal gegen die Dolphins. Gerade gegen diese Dolphins-Defense, was mit ihren Playmakern zu machen. Was geht hier gegen diese Panthers-Defense, die jetzt auch nicht gerade zu den Besseren gehört? Aber ich habe es mehrfach schon angesprochen und du, glaube ich, auch. Der Pass-Rush der Panthers und die Front, die kann auch schon mal Impact haben.
Ja, und wir müssen natürlich auch abwarten, welche Version der Offensive Line für Tampa wir kriegen. Tristan Wirfs hat ja nicht gespielt gegen Miami. Wenn der nicht spielen kann, könnte es echt auch da nochmal haarig werden. Für mich, also es ist ja auch manchmal einfach so, wenn wir ein Division-Spiel haben, das es vor 2 Wochen schon gab, die Themen sind ja relativ ähnlich. Und ich weiß auch, dass wir vor diesem Spiel, dem ersten Bucks-Panthers-Spiel und dann auch danach vor allem in der Analyse drüber gesprochen haben, wir haben hier 2 sehr inkonstante Teams, was ja umso mehr die Frage in den Vordergrund drückt, welcher Quarterback kreiert mehr Big Plays. Und das war ganz eindeutig Bryce Young im ersten Spiel. Mayfield hat jetzt halt auch wieder gegen Miami diese bitteren Turnover, die er einfach nicht, also vor allem den ersten, den darf er einfach nicht werfen. Der Gameplan der Panthers im ersten Spiel, wenn man sich das nochmal anguckt, der war halt auch ganz klar darauf ausgelegt, keine Big Plays zuzulassen defensiv. Die haben kaum mal die Box vollgepackt gegen den Run. Gut, das machst du gegen Tampa auch eher weniger, weil die auch viel mit 3 Receivern drauf sind. Sie haben vielleicht das Personal gespielt defensiv, also Nickel und Dime primär, haben wenig geblitzt, viel Zone-Coverage, über den Route sitzen, Mayfield zwingen, geduldig zu spielen. Die Antwort für Tampa könnte halt das Run-Game sein. Da hatten sie ein paar Big Plays, Rashad White hatte, glaube ich, 1, 2, Mayfield selbst ja auch welche mit den Scrambles, der ist ja einige Male den Ball gelaufen in dem ersten Spiel. Aber halt nicht die Konstanz down for down, um Carolina mal zu zwingen, dass sie vielleicht defensiv anders spielen müssen. Wenn sie das hier auch nicht schaffen, und das eben, wie gesagt, vielleicht ohne Tristan Wirfs, wenn sie das hier auch nicht schaffen, dann werden die Panthers das defensiv wahrscheinlich ähnlich spielen. Und dann ist halt die große Frage, kriegen wir von den Bucks dann doch nochmal ein Spiel mit weniger Fehlern? Weil das ist ja das große Thema. Also das ist ja das, was sich im Prinzip jetzt durch die ganze zweite Saisonhälfte zieht, was sich durch diese ganzen PKs von Todd Bowles zieht. Individuelle Fehler, Strafen, Miscommunication, solche Sachen. War ja auch im ersten Panthers-Spiel so. Ich weiß auch, dass wir auch darüber gesprochen haben, wo die Bucks ja eigentlich gut starten. Die führen ja auch, glaube ich, 10-0 oder sowas. Also kommen gut rein in das Spiel. Und dann hast du Strafen, die Drives beenden. Du hast einfach sloppy Play offensiv. Die Interception am Ende, wo Mayfield und Mike Evans nicht auf einer Wellenlänge sind. Das ist halt das Thema insgesamt mit den Bucks. Und dann ist das natürlich so das Ding. Meine Prognose ehrlicherweise ist, dass wir diese Fehler, die wir jetzt seit so vielen Wochen konstant sehen mit dem Team, dass die hier wahrscheinlich auch passieren werden. Und dann hast du halt wahrscheinlich wieder einen ähnlichen Verlauf. Auch wenn, das soll nicht unerwähnt bleiben, das individuelle Matchup, gerade was die Playmaker gegen diese Panthers Secondary angeht, da müsste es eigentlich Möglichkeiten geben für Tampa Bay. Also selbst wenn wir sagen, das ist ein Spiel, in dem die Bucks mit vielen kurzen Pässen den Ball bewegen müssen, was dieses Jahr einfach gar keine Stärke dieser Offense ist, aber an sich mit Godwin, auch Egbuka, underneath, an sich müsstest du da Möglichkeiten haben. Wir haben es halt einfach nicht gesehen von Tampa, deswegen fällt es mir schwer, das jetzt hier zu prognostizieren.
Die Buchmacher sind die Buccaneers mit 3 Punkten zu Hause vorne.
Ja, ich meine, ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Ich bin hier eher bei Carolina.
Ja, sagt mir mein Bauchgefühl auch. Auch wenn natürlich eigentlich die Bucks dazu in der Lage sein sollten, sowas dann in dieser Situation zu gewinnen. Aber es wirkt einfach offensiv wie defensiv komplett off in den letzten Wochen. Machen wir weiter mit dem zweiten Samstagspiel. Und das ist das nächste Endspiel. Und was für eins. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Seattle Seahawks. Das Ganze startet um 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Es ist das Endspiel um die NFC West und den Nummer 1 Seed in der NFC. Der Sieger macht's. Der Sieger bekommt beides. Die haben natürlich auch schon mal gegeneinander gespielt, aber das ist sehr, sehr lange her. Woche 1 war ein knapper 49ers-Sieg. Seitdem hat sich viel, viel getan, aber auf beiden Seiten eigentlich. Seahawks-Fans haben zu Recht uns erbost geschrieben, dass wir in der Diskussion am Montag um die 2, 3 besten Teams in der NFC nicht die Seahawks genannt haben. Das kann ich verstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich diese 4 NFC-Top-Teams gerade ranken kann überhaupt. Rams, Eagles, Seahawks, Niners.
Ich weiß, haben wir Seahawks wirklich nicht genannt?
Ich glaube, wir haben beide die Seahawks nicht genannt. Du hast nicht deine Top 3 genannt. Ich habe nur gesagt, okay, vielleicht sollte man die Eagles aufgrund der Gesamtqualität, der Komplettheit darüber packen. Aber ich finde schon, dass Seahawks-Fans da natürlich auch einen Punkt haben. Ja, okay, ja, der Seahawks Offense kann man vielleicht aktuell nicht ganz so vertrauen wie vor ein paar Wochen, aber kann man der Eagles Offense vertrauen?
Eagles auch, ja.
So, die Defenses geben sich nicht wahnsinnig wenig. Ich persönlich sehe die Eagles Defense, was das Ceiling angeht, noch mal ein Stückchen höher als und ein bisschen ausbalancierter als bei den Seahawks. Aber ich traue der Eagles Offense wenig. Ich traue der Niners Defense sehr wenig. Aber ich traue halt auch der Seahawks Offense aktuell nicht. Und da bin ich vielleicht ein bisschen extremer als dann logischerweise auch Seahawks-Fans oder auch viele andere. Ich habe da wirklich meine Sorge, weil die Sorge, die ich da habe, ist ja auch nicht neu. Ich habe denen nicht getraut, als die Woche für Woche ihre Big Plays und ihre tiefen Bälle da hatten. Und habe gesagt, okay, wer weiß, wie lange sie das aufrechthalten können. Und du ja auch. Und jetzt machen sie mehr Fehler. Und dann ist es natürlich für mich schwer, auch denen jetzt irgendwo irgendwie mehr zu vertrauen. Aber ja, wie gesagt, also für mich, ich glaube, ich würde die Rams in der Gesamtqualität theoretisch noch vor allen haben, aber das haben wir jetzt auch die letzten Wochen nicht immer gesehen. Deswegen ist das auch super schwer. Ich glaube, man kann die aktuell nicht und ernsthaft Rams ja auch, ranken.
Rams ist ja auch halt die Frage, wer, also wie fit sind die?
Genau.
Weil im Moment die Spieler mit mehreren Backups in der Offensive Line, das könnte bis zum Playoffs okay sein. Davante Adams natürlich die größte individuelle Frage. Könnte zu den Playoffs fit sein, wenn die halt dann offensiv mehr oder weniger in Base-Besetzung sind. Da bin ich schon klar bei den Rams, weil die dann für mich halt auch das kompletteste Team sind. Also da hast du die Top 3 Offense, du hast eine gute Defense. Das Paket hat halt sonst keiner. Aber der Vollständigkeit halber, wenn ich es heute ranken müsste, für mich wäre Seattle ein Top 3 Team in der NFC. Ich hätte die an 3, ich hätte die Eagles an 4 aktuell.
Ich war gestern hier mit Freunden in Coburg, wo ich mich gerade befinde, in so einem Winterbiergarten. Und da ist dann so eine Football-Fragerunde an mich entstanden, weil da kein einziger sich für Football so richtig interessiert und das auch nicht guckt. Und dann wirklich die wildesten Fragen. Aber weißt du, was die schwerste war?
Ja.
Wer sind gerade die besten Teams? Wer kommt in den Super Bowl? Ja.
Ist dieses Jahr wirklich so schwer?
Ich kann nicht mal einen persönlichen Favoriten nennen. Also auf beiden Seiten fällt es mir super schwer.
Jetzt gerade halt mit den Rams, die dann halt auch auswärts ran müssen und
ich einfach alle
hast du
genannt.
Den Faktor noch dabei. Also auch, ich finde AFC ist noch viel schwieriger. Ich habe heute angefangen, mal so rudimentär Playoff Power Ranking ganz mal grob mal angefangen.
Nee, aber da habe ich zumindest, da habe ich glaube ich zumindest
wirklich?
Zweieinhalb.
Nee, aber wen hast du da? Weil ich finde du, also
nee, ich habe keine
du
Nummer 1.
Case für fast jedes Team in den AFC Playoffs machen.
Wirklich?
Ja. Die Broncos werden halt zu Hause spielen und müssen in der Wildcard-Runde nicht ran. Ist ein Riesenvorteil.
Ist ein Riesenvorteil.
Die Texans haben die beste Defense in der Conference und wenn die auf uns heiß läuft. So.
Nee, lass uns mal andersrum anfangen.
Okay.
Ich lege meine Hand nicht für die Chargers ins Feuer. Ich lege meine Hand nicht für die Bills ins Feuer. Nicht für die Ravens und nicht für die Jaguars.
Okay, und da bist du jetzt schon, weil ich habe heute eine Umfrage gemacht auf Twitter. Wenn ihr heute ranken müsstet, wer ist euer Nummer 1 Team in der AFC? Und echt viele nennen Jacksonville.
Kann ich nicht, Adrian, das weißt du.
Fair
enough,
aber
ich wahrscheinlich.
Und ich würde dir sogar auch bei den Bills ein Stück weit widersprechen, weil wenn Josh Allen ist der Quarterback in diesen Playoffs, wo ich am ehesten sagen würde,
natürlich,
wenn der heiß läuft, dann hast du, dann sind es die Bills. Also ich finde, Ravens gehe ich mit, weil zu viele Fragezeichen, Defense und so weiter. Chargers gehe ich mit, zu viele Verletzungen, Offensive Line, glaube ich auch nicht. Nicht genug Qualität im Endeffekt dann individuell, so gut Herbert auch spielt. Aber Bills kannst du, finde ich, kannst du einen Case machen. Jaguars, finde ich, kannst du einen Case machen. Texans, Patriots, Broncos sind für mich, das ist eine Gruppe.
Für mich gibt es die Gruppe Broncos, Texans, Patriots und dann kleinen Cut.
Okay.
Zu Bills, Jaguars. Ja, und dann wahrscheinlich nochmal einen kleinen Cut zu Ravens, Steelers, Chargers, you name it. Mhm. Aber gut, wir haben uns hier verzettelt.
Falsche Conference.
Wir sind völlig abgedriftet. wo waren wir? Wir waren in
Seahawks Offense.
Seahawks
genau.
Offense, ja, wollte ich mit der Seahawks Offense anfangen? Ja, wollte ich. Vollkommen richtig. Ich meine, fairerweise muss man ja einfach auch sagen, anders als zum Beispiel die Eagles in manchen Spielen haben die Seahawks es in den letzten Wochen immer wieder geschafft, dann die nötigen Big Plays zu haben, egal wie schwer sie sich getan haben, zeitweise in den Spielen und genug erfolgreiche Drives dann auch zu kreieren. Auch gegen gute Defenses, wie zum Beispiel gegen die Rams, so. Aber die Niners Defense, die jetzt kommt, die ist halt nicht gut. Die hatten schon große Probleme mit der Bears Offense und vor allem auch mit diesen tiefen Bällen. Also das könnte natürlich hier auch wieder ein Thema werden. Caleb Williams hat da einige von angebracht. Würde mich nicht wundern, wenn Sam Darnold das auch schafft. weil die haben die Seahawks immer wieder noch im Köcher. Wir wissen mittlerweile eigentlich ganz gut, womit man den Seahawks und Sam Darnold allen voran Probleme machen kann. Können die Niners das?
Pressure. Pressure auf Darnold bringen.
Ja, vor allem Foreman-Pressure.
Ist nicht die Stärke halt dieser Niners-Defense. Natürlich nicht mit den ganzen Ausfällen. Aber ich habe mehrere Punkte für die Seite des Balls. Wir können gerne mit Pressure anfangen. Wir haben ja hier auch, wenn bei beiden Teams die Frage spielt, der Left Tackle. Trent Williams bei den Niners eher nein. Und bei den Seahawks, Charles Cross hat die letzten beiden Spiele nicht gespielt mit einer Oberschenkelverletzung. War jetzt Anfang der Woche auch noch weiterhin nicht im Training. Also größeres Fragezeichen dahinter. Und Josh Jones, sein Backup, der hat Probleme am Knöchel und am Knie und war jetzt Anfang der Woche auch nicht im Training. Also das ist eine Personalsituation, die man im Blick behalten muss, weil wir vielleicht über Third Stringer in dieser Offensive Line dann sprechen. Und Cross ist ja eh schon der beste Offensive Lineman. Also schon ein riesen Downgrade generell, dass der wahrscheinlich nicht dabei ist. Ich glaube, so angeschlagen die Niners Front auch ist, und auch hier sind ja Hito Gross-Matos ist angeschlagen, Keon White ist jetzt angeschlagen, das sind ihre beiden, würde ich sagen, besten individuellen Edge-Rusher aktuell. Aber so angeschlagen diese Front ist, wenn wir dann über Third Stringer sprechen, na, würdest du das wahrscheinlich schon merken. Und das Thema mit Darnold ist halt Pressure. Kein Quarterback hat mehr Picks geworfen gegen Druck als Darnold. Wenn du dir vielleicht ein bisschen mehr Kontext die Turnover-Worthy-Play-Rates anguckst, da sind nur Geno Smith, Joe Flacco, Tua Tagovailoa und Baker Mayfield noch über Sam Darnold. Also die Turnover sind kein Pech in dem Sinne, sondern er wirft viele Risikobälle, hat viele Risikoplays. Und ich will das bewusst nicht so framen als Darnold ist der schlechteste Quarterback oder sowas gegen Pressure, weil das stimmt auch nicht, das stimmt nur in Teilen. Er hat viele dieser negativen Plays, er liefert aber auch viele Big Plays gegen Druck. So, da hast du halt so dieses, es ist jetzt nicht so, dass er ein komplettes Desaster dagegen wäre, aber wir schauen ja sehr auf diese Turnover-Problematik bei den Seahawks über die letzten Wochen. Nicht nur Darnold, so war jetzt auch Cooper Kupp mehrfach, Kenneth Walker, also das waren ja mehrere, allen voran aber Darnold. Und ich glaube, das richtige Framing für Seattle mit Blick auf die Playoffs und auch auf dieses Spiel wird sein, können sie es auf, ich widersprich mir gerne, ich würde es jetzt mal so auf maximal 2 Turnover pro Spiel reduzieren. Nicht mehr. Natürlich idealerweise weniger, aber maximal 2. Eben damit sie das Spiel nicht offensiv wegwerfen. Und das fängt halt maßgeblich mit Darnold gegen Pressure an. Und wenn wir über potenziell dritten Left Tackle oder was auch immer sprechen, über sowieso einen der schlechtesten Right Guards in der NFL mit Anthony Bradford, Gray Zabel ist noch ziemlich up and down. Also da wird es Gelegenheiten geben. Die Frage ist natürlich, wie viel davon können die Niners realistisch provozieren? Weil San Francisco, Pass Rush Win Rate, sind die auf Platz 29. Wissen wir alle, ne, wie angeschlagen die da sind. Und deswegen reden wir halt vielleicht auch nur von einer relativ kleinen Pressure Rate, die Darnold dann sieht in dem Spiel. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, da habe ich auch gleich eine sehr schöne Gegenüberstellung zu. Auf der anderen Seite wird es ja wirklich ein hochklassiges Duell.
Warte, ich hab noch einen Punkt, den ich hier auf der Seite des Balls anbringen wollte, weil wir müssen bei Seattle eigentlich immer drauf gucken, wenn die gegen eine Defense spielen, wie verteidigt diese Defense Heavy Personnel? So, dort, das ist ja das, was Seattle gerne macht. Nein, das sind ganz klar eine Nickel Defense, also 5 Defensive Backs drauf, 80% ihrer Snaps ungefähr kommen aus Nickel Personnel. Aber ich hab's mal nachgeschaut, San Francisco hat ligaweit dieses Jahr die wenigsten Pass Plays gegen sich gesehen, wenn der Gegner 2 Backs auf dem Platz hat. Was Seattle ja sehr viel macht, um in seine Shotplays zu kommen. Also die spielen viel 21, viel 22 Personal. Das haben die Niners nicht viel gesehen. Diese Formel ging für Seattle jetzt schon die letzten Wochen deutlich seltener auf. Und ich erwarte jetzt auch, dass die Niners hier so lange wie möglich versuchen werden, keine Stackbox zu spielen. Die sind Top 8 in Lightbox-Rate in der NFL. Da wird so ein bisschen die Frage sein, kann Seattle den Ball vielleicht laufen? Zach Charbonnet hat ein richtig gutes Spiel gegen die Panthers. Können die da vielleicht was machen? Und die Niners sind ja nicht nur mal wieder noch zusätzlich auf Edge angeschlagen, sondern müssen ja wahrscheinlich auch ohne Upton Stout spielen. Ihren Nickel-Corner. Der ist im Concussion-Protokoll und der hat eine Physis, gerade wenn wir über eine leichtere Box sprechen. Ich glaube, das wäre hier sehr, sehr wichtig gewesen für San Francisco. Und dann halt dieser Faktor, den du angesprochen hast, man kann diese Defense halt echt tief kriegen. Also Caleb war 4 von 4 für 130 Yards und 2 Touchdowns bei tiefen Pässen. Ich habe so ein bisschen, die Parallele finde ich auch zu dem Spiel könnte sein, was die Bears mit Luther Burden machen konnten. Ich glaube, da kannst du mit Jackson Smith und Jigba auch einiges mitmachen. Ich könnte mir nochmal so ein größeres Spiel. JSN hat nur 100-Yard-Spiel seit Woche 13.
Ich
glaube, hier kommt eins dazu.
Den haben manche Defenses echt gut rausgenommen. Also zum Beispiel, war es letzte Woche, wo er in der ersten Halbzeit nichts gemacht hat oder die Woche davor? Also erst dann später im Spiel ein paar Plays hatte. Also gab jetzt schon einige, wo sie Probleme hatten, ihn vernünftig einzubinden.
Ja, und ich denke, es gibt da Ansätze, gerade hier nochmal, Upton Stout wird wahrscheinlich nicht spielen, da hast du schon mal auch noch ein Backup drauf. Und dann eben, schaut euch dieses Bears-Spiel an mit Luther Burden, wie sie den auch rumbewegt haben, wo sie den eingesetzt haben. Ich glaube, dass wir hier ein gutes Chase-Endspiel kriegen.
So, jetzt aber zur anderen Seite. Einer der besten Offenses gegen eine der besten Defenses der Liga. Nach EPA per Play in den letzten Wochen die beste Defense gegen Platz 2 auf der offensiven Seite. Also das wird auf jeden Fall super spannend. Und die Bears Defense letzte Woche war ja keine große Herausforderung für die 49ers offensiv. Du hast jetzt schon angesprochen, Trent Williams natürlich fraglich. Das wäre ein extremes Downgrade, gerade in diesem Matchup. Weil die Seahawks Front ist so unangenehm, weil sie so ausgeglichen gut ist. Also so, oder so ausgeglichen produktiv vor allem auch ist. Die Seahawks haben 6 Spieler mit 37 oder mehr Quarterback Pressures dieses Jahr. 6. Nur zum Vergleich. Die Bears haben einen. Die 49ers auf der anderen Seite haben einen. Die Seahawks haben 6 verschiedene Spieler und manche halt deutlich mehr, ne? Also das ist schon einfach, die haben einfach sehr viel individuelle Qualität da in der Front und das wird natürlich dann besonders schwer, weil ja, die 49ers hatten jetzt auch Erfolg am Boden, auch das wird schwerer. Wo es vielleicht ein bisschen einfacher werden könnte, ist, wenn George Kittle zurückkommt, ja. Das wäre natürlich enormes Upgrade, logischerweise. Mhm. Also wenn Kittle und Trent Williams spielen, ja, dann bin ich da relativ positiv, dass sie hier auch den Ball bewegen können oder auch gut bewegen können von mir aus. Aber ohne beide, ohne Trent Williams da in dieser Line gegen diese Front, boah, was glaubst du, wer hat hier die besseren Karten?
Also erstmal glaube ich, dass Trent Williams nicht spielen wird. Dafür sehe ich eine reellere Chance, dass Kittle spielt. Kittle hat ja die Knöchelverletzung, da war es ja jetzt sogar beim Bears-Spiel noch relativ lange offen, ob er es vielleicht rechtzeitig noch schafft. Also ich glaube, der hat, würde ich zumindest sagen, ja, höher als 50%, dass Kittle spielt. Ja. Bei Williams würde es mich ehrlich wundern, wenn der spielen würde. Der faszinierende Part hier für mich ist, dass wir nochmal eben dieses Thema bekommen, was wir im Prinzip jetzt in den Rams-Spielen jeweils schon mit den Seahawks beide Male besprochen haben. Nämlich, dass die Seahawks-Defense es mit einer Offense zu tun bekommt, die ähnlich spielt wie Seattles Offense selbst. Also bei den Rams war ja dann das Thema die 3 Titans und wie viel bauen sie davon ein und wie reagieren die Seahawks darauf. Hier ist es halt jetzt nochmal 2 Stufen hochgeschraubt, weil für die Niners sind diese Heavy-Sets ja nicht irgendwie, ja, das packen wir mal, das ist irgendwie eine Komponente der Offense, sondern es ist ihre Offense. Die spielen über 40% ihrer Plays offensiv mit 2 Backs auf dem Platz, in der Regel natürlich Kyle Juszczyk plus Christian McCaffrey. Dazu doch mal 12% 12 Personnel, also die spielen mit am wenigsten mit 3 Receivern ligaweit. Und wir haben bei Seattle in der ersten Saisonhälfte ja viel drüber gesprochen, wenn jetzt so Seahawks Offense, wie explosiv die aus ihrem Heavy Personnel sind. Da ist jetzt runtergegangen so, die Niners sind anders gut aus ihren Heavy Personnels. Die sind generell ja nicht so explosiv dieses Jahr, also gerade im Run-Game, aber insgesamt auch nicht. Die sind aber mit Abstand Platz 1 in Passing Success Rate, wenn sie 2 Backs auf dem Platz haben. Sie haben auch die meisten solcher Plays, klar. Sind Platz 2 in Yards pro Pass und im Run-Game Platz 5 in EPA pro Play und Platz 3 in Success Rate. Was ich damit sagen will, San Francisco nutzt diese Personnel-Groupings nicht als Elemente, sondern es ist die Offense und damit sind sie sehr, sehr konstant. Was dann eben auch bedeutet, ich denke, dass Seattle's Defense hier auf eine andere Art und Weise getestet werden wird, als jetzt beispielsweise gegen die Rams. Das ist nach wie vor die Defense, die mit am wenigsten Stackboxes spielt, die so gut wie kein Base-Personnel spielt. Das machen sie sehr, sehr gut, natürlich. Seahawks sind auch zum Beispiel die Nummer 9 Defense in Success Rate gegen den Run aus einer leichten Box. San Francisco, nochmal, die sind nicht explosiv, was das angeht. Aber die Frage wird halt sein, was, wenn die Niners hier aus ihrem Heavy Personnel für 4,5 Yards pro Run laufen? Und das über 2 Viertel, über 3 Viertel. Mhm. Gibt es irgendwann die Anpassung? Gibt es irgendwo den Breaking Point quasi für die Seahawks Defense? Das ist so das eine. Und dann natürlich, und deswegen ist halt Kittle hier auch der absolute Schlüsselspieler, er und Kyle Juszczyk, das können, glaube ich, die beiden sein, die den Unterschied im Run-Game machen, wegen all dem, was sie als Blocker machen können, wie viel die auch rumbewegt werden und was Kyle Shanahan da kreieren kann. Und dann dadurch eben vielleicht das Passing-Game öffnen, was natürlich auch Kittle ein Faktor dann ist, klar, im Passing-Game, aber als Grundlage für die Offense. Pearsall sah jetzt auch wieder gut aus und so einen guten Route-Runner dabei zu haben, der individuell Separation kreiert, ich glaube, das kann einen Unterschied machen. Und dann halt Purdy. Ich habe ihn ja viel gelobt die letzten Wochen, vor allem, weil er so gut in Rhythm, in Structure gespielt hat. das wird hier, glaube ich, ein absoluter Schlüssel sein, weil ohne Trent Williams werden die Seahawks viel Druck machen können. Wenn Purdy den Part seines Spiels hier konstant abruft, ich glaube, das wäre die beste Antwort darauf.
Seahawks sind bei den Buchmachern auswärts mit einem Punkt favorisiert. Und die Seahawks sind auf dem Papier schon kompletter. Weil ich würde schon behaupten, dass die Offense halt auch mit den Problemen der vergangenen Wochen besser ist als die Niners Defense. Aber die Niners Offense wiederum könnte halt nach Form die beste Unit auf dem Feld sein.
Ja, ist halt so das Ding, wenn du eben Stärke gegen Stärke und Schwäche gegen Schwäche so ein bisschen kriegst.
Ja, und also da ist halt die Seahawks Schwäche ist halt nicht, ist halt nicht schwach.
Also, nein, auf keinen Fall, genau, auf keinen Fall. Die Frage wird halt wirklich sein, Turnover-mäßig und...
Hattest du die Turnover-Worthy-Play-Zahlen zufällig genannt vorhin? Ich weiß, du hast einige Zahlen genannt, aber waren die dabei? Weil ich hatte mir auch noch ein paar rausgeschrieben, die ich dann...
Bei Darnold, meinst du?
Ich wollte nicht nochmal die gleiche Runde drehen. Aber
ja, bei Darnold, ich hatte die mit Pressure zumindest, hatte ich sie genannt, ja.
Ah, okay. Der,
also das Ranking quasi, genau.
Ganz allgemein ist es halt ein riesen Unterschied zwischen den Saisonhälften, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten. So, das ist schwer, das aufrechtzuerhalten. Also der hatte 5 Turnover-Worthy Plays in den ersten 9 Spielen. Und ich weiß noch, in einer Folge haben wir ausführlich drüber gesprochen, wie absurd niedrig diese Quote ist. Wo ich zurückgegangen bin, die Jahre, dass die Quote historisch gut wäre, wenn sie so bleiben könnte. Ja, in den 8 Spielen seitdem, also sogar ein Spiel weniger, nicht mehr 5 Turnover-Worthy Plays, sondern 14. Er ist mittlerweile, Platz 22 unter den Startern, was die Quote da angeht. Und er war vorher einer der Besten. Also es ist schon einfach ein krasser Unterschied. Und das müssen sie irgendwie wieder gefixt bekommen. Aber das hast du ja ausführlich erzählt.
Ja, ich glaube, wir werden eh noch mal über das Spiel gleich sprechen. Aber es ist so eng, wie es halt auf dem Papier auch aussieht. Und die Chance, glaube ich, für die Niners wird sein, wenn die, sagen wir mal, wenn die 27 Punkte machen. Das war ja die Diskussion, die wir eigentlich am Montag schon hatten, wo so die Frage, wo ranken wir die Niners eben im NFC-Kontext ein. Wenn die halt gegen diese Level-Defense auch 27 Punkte machen können, sind die Seahawks dann offensiv konstant genug, eben nicht nur ein paar Big Plays anzubringen, sondern selber halt in diesem Bereich zu scoren. Eine Sache noch, eine Personalie, die habe ich mir noch aufgeschrieben, die wollte ich noch erwähnen. Ja. Weil ich glaube, sie könnte halt auch wichtig sein, weil sie gehört dazu zu diesem ganzen Konstrukt. Das ist ja bei den Seahawks eben nicht nur die Defense, sondern das Special Teams, was auch unfassbar gut ist dieses Jahr. Rashid Shaheed ist im Concussion-Protokoll. Mhm. Wenn der nicht fit wird, der ist natürlich auch einer, der offensiv Dinge öffnen kann, aber vor allem als Returner ein Difference-Maker für Seattle. Die Seahawks hatten jetzt ja einige Spiele, in denen lange Returns oder Return-Touchdowns sogar das auch so gekippt und so ein Spieler haben kippen lassen. Und wenn der nicht dabei ist, ist schon ein Faktor, der da, glaube ich, fehlen würde.
Ja, wie gesagt, wir werden dieses Spiel wahrscheinlich später noch unter die Lupe nehmen. Jetzt machen wir erstmal mit dem Sonntag weiter und zwar mit den Jacksonville Jaguars, die spielen gegen die Tennessee Titans. Die Titans stehen 3-13, die Jaguars 12-4. Ja, das ist ein auf dem Papier sehr einseitiges Spiel, aber wir sprechen darüber, weil die Jaguars sind aktuell die Nummer 3 der AFC und Stand jetzt spielen sie gegen die Chargers in der Wildcard-Runde. Die Range, die die Jaguars aber noch vor diesem Spieltag haben, ist wirklich wild. Die Range geht nämlich von Platz 1 bis Platz 7 in der AFC. Das ist theoretisch alles noch möglich für die Jaguars, außer Platz 4. Der geht entweder an die Ravens oder die Steelers. Es geht hier also für die Jaguars noch um einiges. Wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle einmal einen Blick auf diesen Nummer 1 Seed in der AFC werfen, beziehungsweise auf das Rennen und natürlich auch auf den AFC South Titelkampf. Und den AFC South Titelkampf haben die Jaguars komplett selber in der Hand. Wenn sie gewinnen, dann haben sie die Division gewonnen. Wenn sie das verlieren und die Texans gewinnen, dann haben die Texans diese Division für sich entschieden.
Genau, und Texans spielen gegen die Colts halt, also wisst ihr ja, Woche 18 eigentlich alles Division-Spiele und die Colts haben schon, die werden wahrscheinlich nicht mal Philip Rivers spielen lassen, ja. Die Texans sind da mittlerweile mit über 10 Punkten Favorit, also wenn, das werden die Texans nicht verlieren, das wäre zumindest sehr, sehr überraschend, insofern ist es für die Jaguars schon ein Must-Win-Spiel hier.
Genau, und eben auch mit Blick auf den Nummer 1 Seed, da haben sie nur Chancen natürlich, wenn sie gewinnen und dann müssten eben auch noch die Broncos und die Patriots beide verlieren, also relativ unsicher. Es ist auch generell eine super einfache Rechnung hier. Also Denver hat die besten Karten, die gewinnen und haben den Nummer 1 Seed. Wenn die verlieren, dann sind die Patriots als nächstes dran sozusagen. Wenn die gewinnen, haben die den Nummer 1 Seed. Und wenn sie eben beide verlieren, dann haben die Jaguars zumindest noch eine Chance.
Und bei den Broncos muss man halt noch dazu sagen, die Broncos, das Spiel hätten wir natürlich eigentlich hier fix drin gehabt.
Ja.
Dann haben aber die Chargers, die gegen die Broncos spielen, schon angekündigt, dass sie Starter rausnehmen. Also Herbert wird nicht spielen, da werden einige Starter nicht dabei sein. Ja. Dementsprechend ist das Spiel für eine Preview relativ witzlos und natürlich Denver auch der klare Favorit.
Und für die Jaguars ist halt nichts unmöglich. Wie gesagt, Platz 1 bis 7. Platz 7, ultra unrealistisch, muss man auch dazu sagen. Aber Platz 6 zum Beispiel kann absolut noch passieren. Und das ist dann halt, ja, das ist dann halt schon auch ein Unterschied, gegen wen du dann und wo du in den Playoffs als erstes ran musst. Ne? Also wenn du zum Beispiel Sechster wirst, dann spielst du vielleicht auswärts bei den Texans. Das ist vielleicht nicht die angenehmste Aufgabe. Aber gut, gucken wir auf dieses Spiel hier. Das sollte eigentlich ein Selbstgänger sein. Du hast schon gesagt, Pflichtsieg, Hinspiel war 25-3. Da war man auch in den meisten Belangen oder in allen Belangen eigentlich überlegen. Vor allem die Defense hat ja quasi nichts zugelassen. Gefühlt hat sich die Titans Offense seitdem verbessert. Zwei Siege seitdem auch geholt. Über 23 Punkte in all diesen Spielen gemacht. Geht hier vielleicht doch was für die Titans Offense?
Ich habe mir das Spiel gegen, ich habe es ja gesagt, das Spiel gegen die Saints war noch auf meinem Zettel am Montag. Ich habe es mir dann am Dienstag angeguckt und ich fand, Cam Ward hatte hier auch wieder echt gute Momente. Und das war ja gegen die Chiefs die Woche davor noch mal eine Ecke mehr, also noch mehr Big Plays. Ich fand sie auch wieder. Ich habe ein paar davon auch mit Timestamps auf Twitter geschrieben. Also wenn ihr wirklich jetzt gucken wollt, was waren das denn für Würfe, findet ihr da. Aber es waren wirklich eine Handvoll. Ich würde sagen, 5, 6 Big Plays, die er hatte. Es ist halt, wenn ich mir die Titans aktuell angucke, du siehst überall die Probleme einfach. Also die Line ist nicht das, was man sich erhofft hat. Aber auch Cam Wards Pocket Presence ist echt noch wackelig. Die Receiver sind super jung. Da hast du Flashes von DK, von Ayomanor. Aber keinen Fixpunkt. Jetzt Van Jefferson ist verletzt, der wird nicht spielen diese Woche, das wissen wir auch bereits. Insofern, das ist eine sehr junge Gruppe, da fehlt es an Erfahrung, da fehlt es an sicherer Qualität. Und dann eben, wie gesagt, Ward hat die Aggressivität und er setzt dann auch wirklich eine Handvoll guter Würfe, eigentlich die letzten Wochen sehr konstant downfield. Manchmal wird das halt auch bestraft, so ein Ding. Jacksonville sollte das Run-Game der Titans in den Griff kriegen können. Und wenn die Jaguars dann aus ihren Lightboxes in Zone-Coverage sitzen, Ward dazu bringen, den Ball ein bisschen länger zu halten, dann werden die Pockets muddy werden und dann wird der Fehler machen. Josh Hines-Allen für die Jaguars, der steht bei 86 Quarterback-Pressures. Der hat seit Woche 7 kein Spiel mit weniger als 4. Also der ist echt der spielt eine Monster-Saison. Javon Walker, 10 Pressures über die letzten beiden Spiele gegen die Broncos und die Colts. Auch der wieder fit jetzt seit ein paar Wochen, auch der wieder mehr ein Faktor. Ich sehe da auch wenig Chancen für Tennessee, ehrlicherweise. Die Chance am ehesten noch, dass Cam Ward wirklich 3, 4 Big Plays raushaut und das irgendwie in einem Low-Scoring-Game vielleicht das eng hält. Trotzdem würde ich das hier auch nochmal sagen wollen, ich glaube, die Hoffnung für die Titans mit dem, was Ward dieses Jahr gezeigt hat, ist schon da. Es war oft auch rough, es gab viele schlechte Spiele, es gab viele schlechte Momente. Aber wenn wir die Umstände angucken, die Flashes sind da. Es sind positive Dinge da, auch nicht nur was jetzt einzelne Würfe angeht, sondern in Teilen auch, wie er die Position spielt. Gleichzeitig gilt da natürlich auch hier, wenn der nächste Headcoach ein Fehlgriff ist in Tennessee und die es nicht schaffen, eine Offense um ihn aufzubauen, dann wissen wir auch alle, dass Cam Ward da nicht, also dann wird das nicht lange mehr funktionieren und dann sind wir irgendwie in 2 Jahren wieder, dass wieder da ein Quarterback oder wieder ein junger Quarterback vielleicht so ein bisschen verbrannt wurde.
Also eher skeptisch,
ja.
Was das angeht. Ja, ich meine, selbst wenn die Titans Offense hier irgendwie was machen kann, wie viel machen die Titans gegen diese Jaguars Offense dann mit ihrer Defense? Das ist halt das nächste Problem. Mhm. Ich meine, Jaguars hatten auch Probleme. Letzte Woche vor allem offensiv, mehr als gedacht gegen die Colts. Aber eigentlich sind die ja gut in Form. Eigentlich sollte hier nichts anbrennen. Eigentlich sollte man hier nicht stolpern, auch wenn ich ein Stolperspiel für die Jaguars noch auf der Bingo-Karte hatte.
Ja.
Ich meine, letzte Woche wäre man fast gestolpert.
Mhm.
Wie hoch ist das Stolperpotenzial für die Offense in diesem Matchup?
Also ich schaue auf solche Spiele ja immer eben genau durch diesen Blickwinkel, wenn du so einen klaren Favoriten hast, was muss passieren, damit vielleicht so irgendwie. Und ich glaube, die Interior Offensive Line der Jaguars ist das, worauf man hier gucken muss. Sie haben jetzt gegen die Colts, haben weder Robert Hainsey noch Patrick McCurry gespielt. Also Starting Center, einer der beiden Guards. Sie haben dann Walker Little wieder nach innen gezogen. Und Jonah Monheim, ihr Siebtrunden-Rookie, der hat auf Center gespielt. Es hat funktioniert gegen die Colts, aber gegen die Colts ohne DeForest Buckner, mit einer generell nicht so guten Front. Ich glaube, die Aufgabe wird hier deutlich schwieriger. Und das haben wir ja auch im ersten Spiel gesehen. Also da haben sie auch in der Interior Line gewackelt. Jeffrey Simmons hat denen ordentlich Probleme gemacht. Ich glaube, falls es ein Szenario gibt, in dem Jacksonville hier, weiß ich nicht, irgendwie zwei Fumbles hat oder das Spiel irgendwie low-scoring bleibt, das ist der Weg dahin. Interior Defensive Line der Titans gegen diese Interior Offensive Line der Jaguars. Titans sind keine Blitz-Heavy-Defense. Die werden größtenteils mit dem Foreman-Rush kommen, Zone-Coverage dahinter spielen und versuchen halt Lawrence unter Druck zu setzen und Fehler zu forcieren. Im ersten Spiel haben sie den Druck gemacht, aber die Fehler kamen nicht. Jacksonville hat das sehr, sehr gut auch vertikal attackiert. Das war ein sehr gutes Jacoby Myers-Spiel. Parker Washington hatte da auch ein Big Play. Der ist ja echt ein großer Faktor über die letzten Wochen geworden, weil es auch gegen die Colts am Sonntag war, der Leading Receiver. Meiste Targets, meiste Catches, meiste Yards für die Jaguars. Die Titans haben sie allerdings am Boden limitieren können in dem ersten Spiel. Bashaul Tuten wahrscheinlich nochmal raus diese Woche. Das ist so das, worauf ich aus Jaguars Sicht gucke. Und das, wo sie, glaube ich, wenn es eine Stolpergefahr gibt, dann ist es hier. Wenn die Titans eben aus ihrer leichten Box heraus, weil die Jaguars spielen ja auch viel 11-Personnel, laufen viel gegen leichte Boxes, wenn sie da wirklich den Run stoppen und Lawrence unter Druck setzen können.
Ja, die Buchmacher sehen nicht so wahnsinnig viel Stolperpotenzial. 13 Punkte sind die Jaguars zu Hause favorisiert. Ja. Wenn die das wegfummeln, ne? Und statt irgendwie Chargers zu Hause gegen Texans auswärts bekommen. Ja gut, dann hat man selber Schuld. Also das müssen die
absolut gewinnen. Ja. Ja, ich, also ja, natürlich. Und du könntest mich vielleicht mit dem Spread, könntest du mir vielleicht die Titans verkaufen. Einfach, wenn ich sage, irgendwie, ne, Jaguars scoren früh dreimal und nehmen den Fuß vom Gas. Aber es müsste schon sehr viel schieflaufen für Jacksonville. Das ist, also wie gesagt, das wäre halt so, Jeffrey Simmons forciert zwei Fumbles oder sowas in der Richtung.
Die Chicago Bears spielen gegen die Detroit Lions spät am Sonntagabend. Die Lions stehen bei 8-8, die Bears bei 11-5. Ich weiß noch in meiner Saisonprognose, da hat dieses Spiel noch unglaublich viel verändern können, je nach Ausgang in dieser Division und generell in der NFC. Ja, jetzt nicht mehr. Die Lions sind eliminiert. Da müssen wir auch noch mal irgendwann ausführlicher drüber sprechen, weil nach den Chiefs halt schon die zweitgrößte Enttäuschung der Saison eigentlich. Und die Bears, ja, die sind dabei. Die sind Division-Sieger. Die sind aktuell die Nummer 2 in der NFC. Und trotzdem ist das bei den Buchmachern ein sehr, sehr enges Spiel. Die Bears, wenn sie gewinnen, haben den Nummer 2 Seed natürlich sicher. Die Eagles können aber bei einer Niederlage sie noch überholen. Und da ist ja dann immer die Frage, okay, das ist ja nur ein Platz. Wie wichtig ist das? Ich kann es euch ja nur mal demonstrieren, wie wichtig das sein kann, ob man Zweiter oder Dritter wird. Also aktuell Nummer 2, dann spielt man gegen die Packers. Das ist sicher, weil die Packers sind safe Siebter.
Ja.
Wenn man aber Nummer 3 wird, spielt man entweder gegen die Rams oder gegen die 49ers. Ihr könnt selber für euch entscheiden, was ihr lieber haben wollen würdet. Zu Hause, gut, spielt man beide Male, aber gegen die Packers oder gegen die Rams / 49ers. Ich wüsste schon sehr genau, wen ich da lieber hätte. Jetzt auf dieses Spiel geschaut, das Hinspiel war eine klare Nummer für die Lions. 52-21, ist schon länger her, war Anfang der Saison. Und die Lions Offense hat auch Probleme. Aber nach all dem, was ich von den Lions Offense jetzt übers Jahr gesehen habe, auch wenn es inkonstant war, aber wir haben es im Hinspiel gesehen, wir haben es immer mal wieder aufblitzen sehen. Wir haben gesehen, was diese Bears Defense nicht machen konnte gegen die 49ers. Eigentlich kann man ja nur erwarten, dass wenn die Lions hier ja mit in Vollbesetzung auftreten, dass die hier viele Punkte wieder machen könnten.
Ja, irgendwie schon, ne? Also irgendwo schon. Ich habe ein paar Notizen. Also ja, ich finde auch die Lions-Team, das braucht dann eine größere Diskussion in der Offseason irgendwann. Aber ich habe ein paar Notizen aus dem Vikings-Spiel, über das haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, weil es natürlich auch im Montag jetzt nicht vorkam. Was ja letztlich die Niederlage ist, die sie jetzt hier komplett rausschießt oder die sie nicht mehr Playoff-relevant macht. Sie verlieren dieses Spiel, in dem Max Brose mal auf der anderen Seite 3 Net Passing Yards hatte. Mhm. Im Spiel. 3. Lions Offense mit 6 Turnovern. Goff alleine 2 Picks, 3 Fumbles.
Ja.
Es war eine angeschlagene Line, muss man fairerweise sagen, bei Detroit. Taylor Decker hat nicht gespielt, der Left Tackle. Die hatten mehrere Verletzungen off guard. Penei Sewell musste zwischendurch mal raus. Aber es war halt vor allem, fand ich, von Anfang an das nächste Spiel, in dem die Lions ihr Run-Game überhaupt nicht ins Rollen bringen konnten. Da siehst du auch, jetzt schon seit Wochen, ehrlicherweise, wir haben da ja auch viel drüber gesprochen, null Kreativität. Es gab eigentlich in der zweiten Saisonhälfte, abgesehen von diesem Giants-Spiel, was halt gegen eine super schlechte Run-Defense war, fast nie konnten die den Ball gut laufen. Und sie hatten keinen Plan im Passing-Game gegen diese aggressiven Blitzes von Brian Flores, obwohl du jetzt ja nicht überrascht sein kannst, dass Brian Flores Jared Goff so spielt auf diese Art und Weise. Und Goff ist dann halt auch kein Quarterback dahinter, der dann Lösungen selber kreiert. Stattdessen eben die 3 Fumbles verloren, wobei auch da die Snaps teilweise schuld waren, die gingen nicht alle auf ihn. Die Picks waren keine guten Würfe, ein Underthrow in Traffic gegen Druck. Beim anderen verfehlte einfach sein Receiver über die Mitte und der Safety dahinter schnappt zu. Wenn man sich das Spiel nochmal anguckt und Goff auch gegen Pressure teilweise sieht, das ist halt schon, da kommt halt nicht viel. Und er hat auch Plays, wo er den Ball viel zu lange hält. Also viele Sachen, aber ich fand, es war wirklich, es war halt nicht nur Goff. Und das ist eben das Thema für mich mit dieser Offense insgesamt und worüber wir auch in der Offseason dann sprechen müssen. Die haben ihre Identität verloren, offensiv. Mhm. Was das Run-Game angeht, was die Offensive Line angeht. Und wenn sie die nicht sehr schnell wiederfinden, dann wird das auch eine taffe nächste Saison. Ich finde, ich wollte es erwähnt haben hier, weil ich glaube, es gibt Teile davon, die sind für das Matchup hier auch relevant, weil die Bears, natürlich sind die Bears jetzt nicht Brian Flores-Level, aber auch Chicago will ja aggressiv sein. Und klar, Turnover wissen wir sowieso, ist das, was diese Defense macht. Die sind Top 10 in Man-Coverage-Rate, die blitzen ganz gerne und mit dem, was wir jetzt von Detroit vergangene Woche gesehen haben, und wer weiß, die Offensive Line ist wahrscheinlich immer noch angeschlagen, Amon Ra St. Brown musste spät im Spiel raus mit einer Knieverletzung. Also ich denke, die Bears werden das zumindest testen und werden gucken, wenn wir jetzt hier ähnlich aggressiv blitzen, kriegen wir auch 3-4 Turnover oder haben die Lions einen besseren Plan? Und dann mal schauen, in welche Richtung das geht, ob wir vielleicht auch die Turnover von Detroit kriegen. Ich denke schon, dass Detroit unterm Strich den Ball hier in der Ecke besser bewegen wird als jetzt gegen Minnesota. Und höchstwahrscheinlich werden sie auch nicht wieder 6 Turnover haben. An sich müsste das Run-Game hier besser klappen. Mhm. Wir haben jetzt ja gerade von den Niners gesehen, die ihr bestes Rushing-Spiel gegen Chicago hatten. Aber ich kann schon sehen, dass Chicago mit Aggressivität Goff unter Druck setzt, 2 Turnover kriegt und dann und dann das Spiel halt für die Lions auch sehr schwierig wird, dann nochmal rumzureißen.
Ich verlasse mich da nicht so richtig. Also, wir haben es immer mal wieder gesehen, dass die Lions solche Turnover-Aussetzer hatten. Aber das haben sie halt auch nicht jede Woche. Klar, in diesem Matchup, Bears, Turnover, ja, Interception. Es wird Turnover geben, glaube ich, von dieser Lions Offense. Aber sie werden trotzdem hier wieder deutlich besser den Ball bewegen. Da bin ich mir relativ sicher, nach all dem, was wir von der ich meine, jeder bewegt gegen die Bears Defense eigentlich den Ball gut. Es ist dann halt immer die Frage, wie oft können sie Fehler erzwingen?
Aber wie viel Vertrauen hast du aktuell ins Run-Game der Lions?
Also ich habe mehr Vertrauen in die Gesamtoffense der Lions als in die Defense der Bears. Ich glaube, so würde ich es formulieren.
Jamir Gibbs hatte seit Woche 13 kein Spiel mit 70 Rushing Yards. Und da waren Duelle dabei gegen die Cowboys zum Beispiel. Oder gut, gegen Pittsburgh, was auch immer man von der Defense aktuell halten will, aber auch gegen Pittsburgh haben wir schon andere Offenses gesehen, die den Ball gut bewegt haben. Ich weiß nicht. Ich hab schon
nicht nur das Run-Game, also die werden ja explosive im Passing-Game bekommen, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich. Also sicher mehr als gegen Minnesota, ja.
Genau. Auf der anderen Seite kann natürlich auch die Bears-Offense viele Punkte machen. Also es ist auch das höchste Over-Under der Woche bei den Buchmachern mit 50,5 und das Over ist hier nicht hot. Das, glaube ich, kann man festhalten. Und vor allem, wenn man so auf den Zustand der Bears, auf den Zustand der Lions Defense schaut, wer da ausfallen könnte oder wer ausfällt, sicher ausfällt, das sind ja mittlerweile auch schon eine halbe Defense, die da auf IR ist, wer da noch auf der Kippe ist. Du hast mal wieder einen Ali McNeil, der fraglich ist, ein Alex Anzalone ist fraglich, Avonte Maddox, Thomas Harper auf Safety, also die beiden Safeties, wo ja schon die beiden Starter ausfallen und auf IR sind, diverse andere ja auch schon länger. Das könnte schon recht dünn aussehen. Klar, bei den Bears gibt's auch Probleme, was Verletzungen angeht, mit Odunsil, der nicht bei 100% ist, wahrscheinlich aber auch wieder spielen kann, vielleicht ja etwas fitter sein wird, aber es gibt neue Fragezeichen bei Luther Burden, der sich dann noch im Spiel verletzt hat, vergangene Woche. Aber trotzdem, also die Bears sollten hier wieder einige Wege finden gegen eine dezimierte und ja insgesamt nicht gut spielende Lions-Defense. Ja.
Und halt gerade die Art Ausfälle, die dann dazukommen. Also du hast den Namen gerade gesagt, Anzalone, Harper, die sind beide im Concussion-Protokoll. Also würde ich jetzt eher nicht mitrechnen. Zusätzlich natürlich dazu, dass Brian Branch und Kirby Joseph sowieso raus sind und Terrion Arnold. Aber gerade wenn wir sagen, wir sprechen über Safety-Play aus der dritten Reihe potenziell und Backup auf Linebacker gegen eine Ben-Johnson-Offense, die mit am meisten Motion nutzt in der NFL, die gerade im Run-Game viele Vorteile versucht, mit Motion zu kreieren. Wir wissen ja, was die Lions machen wollen. Die Lions wollen die Box aggressiv spielen, das machen sie mit am meisten ligaweit, aber sie machen es nicht gut. Die Lions sind auf Platz 27 in Success Rate, wenn sie den Run aus einer Stacked Box verteidigen. Und mit so vielen Backups drauf vermute ich, dass die Bears hier auch allein schon mit Play-Designs Räume kreieren werden und Verteidiger in falsche Gaps locken werden. Vor allem aber denke ich dann, dass das Play-Action-Passing-Game der Bears hier voll einschlagen wird. Das machen sie ja eh mehr als fast jedes andere Team. Nur die Rams sind da noch drüber. Seit Woche 10 hat Caleb Williams eine Play-Action-Rate von 36%, die drittmeisten Touchdowns bei Play-Action, drittmeisten Yards, zweithöchste Big-Time-Throw-Rate bei Play-Action. Und die Lions auf diese Sorge sehen, sind an sich nicht schlecht gegen Play-Action, aber wenn wir halt jetzt sagen, dass mehrere Backups und Backup-Backups teilweise dann in der Mitte des Feldes, denke ich, dass die Bears das hier sehr, sehr gut attackieren können. Und dann will ich von Caleb halt noch dazu sehen, so letztes Spiel vor den Playoffs, da mit welchem Gefühl gehen wir da in die Postseason, die Fortschritte in puncto Konstanz, also dass er zum Beispiel dann das Quick Game bedient, wenn es da ist. Gerade um jetzt zu verhindern, dass jemand wie Aiden Hutchinson, vielleicht so der eine Spieler, der dieses Matchup auf der Seite des Balls wirklich torpedieren kann aus Bears Sicht, dass so einer nicht ins Spiel kommt, sondern dass du da den Ball schnell rauswirfst, keine negativen Plays zulässt aus der Quarterback-Perspektive. Und dann, ich meine, dass der die Play-Action-Crosser und diese tieferen Dinger trifft, das wissen wir ja.
Ich bin mir halt vor allem sicher, dass hier viele Punkte fallen. Mhm. 2,5 Punkte sind die Bears zu Hause favorisiert. Ich gehe dann, ich weiß nicht, ob ich da mitgehe, aber ich will auch noch nicht zu viel verraten.
Okay, also der Faktor wäre natürlich der emotionale Faktor, wenn man so will. Dan Campbell, aus einem enttäuschenden Division-Spiel, hat die Chance, einen Division-Rivalen, den Nummer 2-Seed, zu vermiesen.
Naja, mit dem,
die Lions werden
mit
hier
dem
nicht,
Ex-OC.
Die Lions werden, ja, genau, gegen seinen Ex-OC. Also die Lions werden hier nicht irgendwie nicht irgendwie halbe Flamme oder sowas spielen.
Das glaube ich auch nicht. Die Pittsburgh Steelers spielen gegen die Baltimore Ravens. Und damit kommen wir zum letzten Spiel der Regular Season, das Sunday Night Game. Und der große Abschluss dieser Regular Season. Die Steelers stehen 9-7, hätten gegen die Browns schon alles klar machen können, was die Division, was die Playoffs angeht. Haben sie aber nicht. Und die Ravens stehen 8-8 durch den Sieg gegen die Packers. Und damit haben sie die Chance hier, ja, dann doch noch einzuziehen. Never in doubt war dieses Endspiel, was Adrian Franke vor einer halben Saison schon angekündigt hat. Ich habe niemals daran geglaubt, bin ich ganz ehrlich. Du hattest recht, auch wenn es hat.
Der
es
Weg
hat,
dahin.
Ja, er war holprig. Ja. Er war holprig.
Aber wir sind da, wir sind da.
Es geht hier um den Nummer 4 Seed. Es geht um die Playoffs. Der Gewinner ist drin, der Verlierer hat eine super enttäuschende Saison hinter sich. Ich glaube, das kann man auf beiden Seiten festhalten, weil für beide ist das eigentlich das Minimalziel gewesen, in die Playoffs kommen. Ja, und vielleicht, wir haben drüber gesprochen, vielleicht ist es auch das Endspiel für einen der Coaches, mehr oder weniger. Wir wissen noch nicht, wer bei den Ravens Quarterback spielen wird. Deshalb würde ich sagen, also wir sprechen da gleich natürlich noch ausführlich drüber. Ich würde gerne mit der anderen Seite anfangen, weil eine Storyline ist hier natürlich noch sehr, sehr wichtig, weil bei einer Steelers-Niederlage wird es nicht nur vielleicht das letzte Spiel für Mike Tomlin als Head Coach der Steelers, es könnte auch das allerletzte Spiel in der Karriere von Aaron Rodgers werden. Und man kann über den Mann denken, was man will und über seine Off-Field-Aktivitäten und Interviews und hast du nicht gesehen? Er ist trotzdem natürlich eine der prägendsten Figuren dieser Liga in den letzten, wie lange ist er jetzt dabei? 15 Jahre oder so? Keine Ahnung.
Nein, länger. Rodgers war 2005er Draft, 6er Draft?
5?
Also,
war der nicht? Das ist ja, schon. Ich hätte jetzt 2007 gesagt, aber du hast wahrscheinlich recht. Ich bin sehr schlecht, was so. 20 Jahre schon. Stimmt,
bevor jetzt das Falsche sagen, gucke ich schnell nach, aber ich glaube, es ist tatsächlich schon
ich und mein Zeitgefühl,
eher in 20 Jahren. 2005er Draft, ja.
Krass. Ja, 20 Jahre. Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, in dem Alter bist du dann halt eher 20 Jahre in der Liga. Ich hätte es mir raussuchen sollen, bevor ich hier auf mein sehr schlechtes Zeitgefühl vertraue. Aber Rodgers war im Hinspiel die prägende Figur eigentlich. Das war sein bestes Spiel der Saison. 284 Passing Yards, 5 Big-Time Throws, keine Interception, kein Turnover-worthy Play, kein Sack, sogar ein Rushing-Touchdown nach 30 Jahren. Das Problem aus Steelers Perspektive jetzt vor diesem Spiel, diese 284 Passing Yards, das ist natürlich alles ganz schön, aber 148 davon gingen auf DK Metcalf. Und er ist nicht mit dabei. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie die Offense ohne Metcalf aussieht. Weil im Hinspiel war es ja eigentlich schon so, und häufig in dieser Saison, war es so, dass entweder DK Metcalf macht was und der Rest geht irgendwie über Dump-Offs und Checkdowns zu Running Backs. Und so war es ja im Hinspiel mehr oder weniger auch. Gibt es natürlich noch einen Pat Freiermuth, der hier und da vielleicht was machen kann. Aber wenn denen halt der beste Receiver fehlt, ist es halt, und der klar beste Receiver, ist das halt ein extremes Downgrade. Calvin Austin ist auch noch offen, ob der spielen kann. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Steelers Offense wieder einigermaßen so aufspielen kann wie im Hinspiel und Rodgers auch individuell ohne den offensichtlichen X-Faktor dieser Offense?
Ja, es ist jetzt genau die Leitfrage quasi, die ich mir auch hier aufgeschrieben habe, weil das erste Spiel, das war ja das, in dem sie ihre Big Plays wiederentdeckt haben. Da hatten wir vor dem Spiel, hatten wir drüber gesprochen, dass Aaron Rodgers irgendwie seit Oktober keinen Downfield-Pass angebracht hatte und so weiter. Und dann kommen sie da raus, gleich zum Start, diese 52-Yard-Bombe auf Metcalf. Insgesamt Rodgers in dem Spiel war 4 von 4 für 152 Yards bei Downfield-Pässen. Und es war ein richtig gutes Spiel von ihm. Du hast ja auch gerade gesagt, vielleicht sogar sein bestes Saisonspiel, hat wirklich viele Big Plays auch gemacht. Pittsburgh hat sie manchmal auch einfach mit guten Playcalls erwischt, wo sie einen Blitz irgendwie schlagen und solche Sachen. Die Ravens haben es halt nicht verhindert, dass Rodgers spät im Play noch einen Ball rauskriegt oder nochmal ein Play verlängert, solche Sachen. Was ja zu einem generellen Ravens-Problem in dieser Defense hinführt, und das ist der Pass-Rush. Baltimore ist eine Bottom-5-Defense, was Pass-Rush-Winrate angeht. Ich glaube, das überrascht niemanden, der die Ravens dieses Jahr häufiger gesehen hat. Zu viele Spiele, in denen die gar keinen Druck auf den Quarterback bekommen. Und dann, ich meine, sie haben es ein bisschen runtergefahren in der zweiten Saisonhälfte, aber sie spielen immer noch einiges an Single-Eye, an Man-Coverage und werden da weiter verbrannt. Also, wir haben ja gerade Malik Willis gesehen, der den einen tiefen Ball nach dem anderen um die Ohren gehauen hat. Ich habe mal geschaut, seit diesem ersten Steelers-Spiel, also es sind ja 4 Spiele im Prinzip, mit dem ersten gegen Pittsburgh, haben die Ravens in 4 Spielen 15 tiefe Pässe für 480 Yards und 2 Touchdowns zugelassen. Das sind nur Bälle 20 Air Yards downfield. Jetzt ist halt das große Gegenargument. Wie sehr trauen wir Marcus Valdes-Scantling diese Rolle zu?
Nach letzter Woche.
Wir wissen immer, Rodgers sucht ihn. Mhm. Das können wir zumindest sagen. Aber ja, auf den wird es wahrscheinlich ankommen, weil kein DK Metcalf, sprich Valdes-Scantling ist wahrscheinlich ihr Big Body vertikaler Receiver, auf der hier ein paar Gelegenheiten kriegen wird. Plus ja eben auch kein Darnell Washington. Der hat sich gegen die Browns den Arm gebrochen, wird dieses Jahr nicht mehr spielen natürlich. Ich meine, Metcalf, sind die Big Plays zum einen, es sind aber auch diese, was sie mit ihm ja gerne machen, ziehen ihn ja häufiger nach innen, geben ihm auch diese kürzeren Targets, gerade diese schnellen Inbreaker, RPOs, Slants, um Third Down zu konvertieren. Da fehlt er denen schon auch brutal. Und Washington ist halt ein wichtiger Spieler im Gesamtkonstrukt der Offense. Also Pittsburgh, die spielen ja rund die Hälfte ihrer Offense-Snaps mit 2 oder 3 Titans auf dem Platz. Das ist ihre Identität offensiv. Und Washington ist ihr bester Blocker, ist auch ihr primärer Blocker. Darnell Washington hat 322 Blocking-Snaps dieses Jahr. Die anderen beiden, Jonnu Smith und Pat Freiermuth, zusammen haben 341. Also 20, knapp 19 mehr als Washington alleine. Das wird ein Faktor hier auch wieder sein. Und wenn die Ravens den Run gestoppt bekommen, was sie besser machen, mit ihrer Front als Quarterbacks unter Druck zu setzen, dann wird es der ultimative Aaron Rodgers-Test. Ja. Dann wird es vielleicht das letzte Spiel und es wird der ultimative Test. Die haben Rodgers geholt, um vielleicht in den Playoffs kompetitiv zu sein. Hier brauchen sie ihn in der Form, die wir phasenweise gesehen haben dieses Jahr, damit er ihnen Dinge kreiert, Big Plays macht, selber Plays macht. Weil sonst glaube ich nicht, dass sie es gewinnen.
Und nicht, um in den Playoffs kompetitiv zu sein, sondern um es überhaupt erstmal reinzuschaffen.
Richtig.
Ja, auf der anderen Seite ist halt die große Frage, kann Lamar Jackson spielen, ja oder nein? Die Rückenverletzung war wohl sehr, sehr schmerzhaft zu Beginn der vergangenen Woche, hat sich dann verbessert. ist aber immer noch offen. Wenn ihr die Folge hört, werdet ihr vielleicht schon mehr wissen als wir jetzt am Mittwochvormittag, denn ja, man hält es sich noch so ein bisschen offen, aber man will es wohl so früh wie möglich, habe ich zumindest das Gefühl, dann auch festlegen und sich darauf festlegen, wer Quarterback spielt, ob Lamar Jackson oder eben Tyler Huntley. Ich glaube nicht, dass sie den Gameplan jetzt komplett umstellen müssen, weil es ja schon ähnliche Typen sind, Tyler Huntley und Lamar Jackson. Aber natürlich kannst du mit Lamar Jackson viel mehr machen und vor allem kannst du auch mutiger im Passing-Game sein. Aber sollte man überhaupt mutiger im Passing-Game sein, ist die Frage, weil vielleicht sollte man es erstmal versuchen, so wie letzte Woche, nämlich Derrick Henry den Ball geben und das sehr, sehr häufig. Wir haben drüber gesprochen, 36 Runs für 216 Yards vergangene Woche, 4 Touchdowns, historische Running Back Performance. Das Hinspiel, da sind die Ravens, oder im Hinspiel sind die Ravens insgesamt auch für über 200 Yards gelaufen, Henry selber aber nur 3,8 Yards pro Run. Keaton Mitchell hatte da ein paar Big Plays und hatte da ein bisschen Impact. Keaton Mitchell, muss ich übrigens, ich war ja Pre-Draft großer, großer Fan. Der Mann ist nicht durable. Der gefühlt nach jedem Hit
das war ja die
bleibt
Sorge,
er länger liegen und muss behandelt werden. Und das zieht sich jetzt ja auch schon durch seine ganze NFL-Karriere. So viel Talent, aber vielleicht nicht ganz den Körper, um es auf Dauer zeigen zu können.
Also im Endeffekt ist es ja, an sich ist es ja die perfekte Situation für ihn. Du hast Derrick Henry, den du 30 Carries geben kannst, wenn nötig, und halt Keaton Mitchell 7 zu geben oder so. Das wäre, glaube ich, und dann halt ein paar Catches vielleicht eher noch.
Ja, aber
ich glaube, das kann schon seine Rolle sein. Aber ja, es ist natürlich ein Thema.
War ja auch im Hinspiel, genau so, wie du gesagt hast. Und dann hat er sich trotzdem wieder verletzt und den Rest des Spiels verpasst. Ein sehr schöner Fakt ist aber, dass die Steelers defensiv seit dem Hinspiel gegen die Ravens, also in den drei Spielen, 52 Rushing Yards im Schnitt zugelassen haben pro Spiel. 52. Ist natürlich Platz 1 in diesem Zeitraum. Und zwar mit riesigem Abstand. Die Eagles auf Platz 2 mit 85. Und das war, also da waren Teams dabei wie die Dolphins, die eigentlich den Ball immer mal wieder ganz gut laufen konnten dieses Jahr. Die Lions, gut, die haben da jetzt schon länger Probleme mit. Und die Browns ohne Judkins war jetzt auch nicht so doll. Aber trotzdem, da gibt es schlechtere Rushing Teams. Das Ganze ohne TJ Watt in diesen Spielen, der fehlt seit dem Ravens-Spiel, könnte ich hier aber zurückkommen, natürlich für so ein wichtiges Spiel. Es stehen noch ein, zwei andere auf der Kippe in der Defensive der Steelers, aber gerade gegen den Run, gegen Derrick Henry, wäre es extrem hilfreich, wenn TJ Watt spielen kann.
Ja, genau. Watt, auch da, ähnlich wie Lamar Jackson, vielleicht wisst ihr mehr als wir, wenn ihr die Folge hört. Tomlin hat am Dienstag gesagt, er ist diese Woche optimistischer.
Ja.
Was auch immer du damit jetzt anfangen willst, aber zumindest scheint der Trend positiver zu sein. Ich meine, man muss halt hier sagen, Alex Highsmith, so rum, spielt da
ist
super.
Ist der Höllenname für Deutsche.
Ja, ist echt so. Cam Hayward spielt eh eine gute Saison, Derek Harmon ist wieder mit dabei. Und dann guckst du dir an, schon im ersten Spiel, Daniel Falele hat da auch schon echt gewackelt. Also das wird sicher auch wieder ein Faktor hier sein. Ja, wir haben über das Run-Game der Ravens gesprochen gegen die Packers und es im Montag kurz thematisiert. Dieser merkwürdige Late-Game-Plan gegen die Patriots und dann geben sie Derrick Henry halt fast 40 Carries im Spiel danach. Okay, gut. Im ersten Spiel gegen Pittsburgh, ja, ich hab's mir auch so aufgeschrieben. Gute Gesamtproduction, aber nicht down für down die Konstanz. Vor allem früh im Spiel nicht. Haben sich da echt schwer getan und dann hast du halt sowas wie kicken irgendwie Field Goals nach, also beenden Drives nicht mit Touchdowns, sondern kicken Field Goals. Die Interception war ein schlechter Wurf von Lamar Jackson, den ich ansonsten eigentlich gut fand in dem Spiel. Und dann selbst in der zweiten Hälfte, wo Baltimore dann ja rankommt, also sie lagen ja, ich glaube, 3-17 hinten, kommen dann ran in der zweiten Hälfte, bewegen sie den Ball, aber kriegen halt Drives nicht zu Ende gespielt. Und das war halt auch so dieses, das fehlt halt diese Konstanz irgendwo. Und natürlich, leider muss man ja sagen, Ravens typisch, die individuellen Fehler, wo man sich selber in den Fuß schießt. Also Bateman, der irgendwie einen Third Down droppt und sowas wie, ich glaube, sie haben einen Extrapunkt verschossen, meine ich. Also selbstverschuldete Fehler auch einfach drin gehabt. Ich würde zwei Punkte hier noch anbringen. Zum einen, das war für mich von Lamar Jackson jetzt abgesehen von der Interception mit sein bestes Saisonspiel. Und ich fand ihn auch die Wochen danach echt nicht schlecht. Jetzt natürlich die Frage, kann der spielen oder nicht? Auch hier vorsichtiger Optimismus, aber müssen wir abwarten. Und dann halt Henry, das reguläre Run-Game generell. Wenn wir das die letzten Wochen einfach mal angucken, ich fand, es war gut gegen die Bengals, es war besser gegen die Patriots, es war dominant jetzt gegen die Packers. Steelers die letzten Wochen waren deutlich weniger aggressiv defensiv. Die haben jetzt in der zweiten Saisonhälfte deutlich mehr Lightboxes auch gespielt. haben sich da ein bisschen angepasst, spielen auch weniger Man-Coverage, spielen weniger Single-High-Coverage. Also wir sehen da schon auch leichte Veränderungen in der Defense. Und wir haben jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen gesehen, wie die das Run-Game der Lions abgemeldet haben in dem Spiel. Ich bin da schon so, also im ersten Spiel gegen Baltimore in Woche 14 haben sie schon einiges aus Stackboxes auch verteidigt, was natürlich auch daran liegt, dass die Ravens sehr viel Heavy Personal offensiv spielen. Und das haben sie aber gut verteidigt, die Steelers. Und das ist ja so ein Thema mit Baltimore dieses Jahr, dass sie nicht so gut gegen schwere Boxes den Ball laufen können, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Ich glaube, hier kommt halt auch ein Stück weit dann der Quarterback mit ins Spiel. Wenn es Huntley ist, vermute ich, dass die Steelers auch mehr gewillt sein werden, aggressiver auf den Run zu gehen. Wenn es Lamar Jackson ist, würde ich erwarten, dass Pittsburghs mehr variiert. Und da muss aber Baltimore dann einfach, also da müssen sie die Schwachstellen dieser Defense attackieren können. Wenn die ihnen leichte Boxes geben, dann muss Baltimore den Ball am Boden bewegen können dagegen. Wenn sie mehr auf den Run gehen, dann muss, gerade mit den Tight Ends, die ja echt auch wenig Production hatten die letzten Wochen, muss da ein Passing-Game mehr kommen von Baltimore.
Die Ravens sind aktuell mit 3,5 Punkten auswärts favorisiert. Ohne Lamar Jackson würde ich das vermessen finden, ehrlicherweise. Mit ihm sieht es natürlich anders aus.
Ja, also ich denke auch, da ist schon eine gewisse Tendenz auch drin. Er trainiert ja auch am Mittwoch, also wenn ihr die Folge hört am Donnerstag, er sollte am Mittwoch trainiert haben, zumindest. Sprich, ich denke, er spielt. Ich denke, wir kriegen Lamar Jackson.
Das waren die wichtigsten Spiele. Jetzt schauen wir aber noch auf alle anderen. Angefangen mit den Falcons gegen die Saints. Wir haben es thematisiert, das Falcons-Szenario. Ja, nochmal zur Erinnerung, wenn die Panthers Samstag verlieren, dann sind die Falcons dafür verantwortlich, wer es reinschafft in die Playoffs, die Bucks oder die Panthers. Bei einem Falcons-Sieg wären dann die Panthers drin. Aber die Saints sind nicht zu unterschätzen. Also wir haben ja mehrfach jetzt schon auch Tyler Shuck gelobt und alle reden über Tyler Shuck. Worüber ich jetzt aber gestolpert bin, die Defense hat einen Turnaround hingelegt. Die zweite Saisonhälfte der Saints Defense, also ab Woche 10, Platz 2 in EPA per Play, Platz 1 in Success Rate. Ja, da waren auch ein paar schlechtere Offenses dabei, aber schon eine größere Sample Size.
Brandon Staley Comeback.
So nämlich, Brandon Staley. Also, dass er ein guter Defensive Coordinator ist, das wussten wir. Head Coach vielleicht nicht unbedingt seins, aber das ist schon ein, nachdem die in der ersten Saisonhälfte jetzt nicht gut waren, nicht stark waren.
Ja.
Also
die haben ja jetzt keinen Talent-Level individuell, wo du sagst, so, das musst du auch irgendwie rausholen oder sowas, sondern das ist ja schon wirklich stark.
Ja, also die Falcons, also dass die das gewinnen, ist ja jetzt nicht, ist ja keine Voraussetzung hier.
Nö, ich sehe das auch relativ eng, ehrlicherweise. Also gerade weil Atlanta ja auch so schon so ein bisschen Hot-and-Cold-Team.
Ja.
Kirk Cousins ja jetzt auch, also das Spiel gegen die Rams, das war halt Run-Game in erster Linie. Bijan war halt sensationell in dem Spiel und eben dann defensiv die Turnover, die sie da kreiert haben, inklusive in Pick-6. Wenn die Saints ihnen diese Gelegenheiten nicht geben, und ich fand, also jetzt auch Chuck wieder gegen die Titans, der wirkt halt wirklich schon sehr abgezockt, finde ich, was so dieses ganze Quick-Game angeht, ballsicher verteilen, wenig Fehler machen, positive Plays der Offense geben. Ich kann absolut ein Szenario sehen, in dem die Saints das gewinnen, ja.
Dann haben wir die Bengals gegen die Browns. Gut, da gibt's jetzt nicht so viele Narrative, außer vielleicht ein Trainer ins Spiel.
Ja, kann schon sein. Also ich glaube, wir sind beide skeptisch, dass es bei den Bengals wirklich passiert. Aber auf der anderen Seite bei den Browns durchaus denkbar.
Die Vikings spielen gegen die Packers. Komplett irrelevantes Spiel leider, weil die Packers sind schon safe Siebter. Könnten Starter schonen, haben sie jetzt noch nicht offiziell bekannt gegeben.
Ja, aber Tendenz, glaube ich. Gerade weil Love ja auch jetzt angeschlagen war und so.
Genau. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung, ich glaube, ich habe es auch irgendwo nochmal aufgeschnappt, die Packers haben letztes Jahr nicht geschont, weil es irgendwie noch um eine Platzierung ging, also welche Wildcard-Positionierung sie sich holen und haben es bitter bereut. War das nicht das Spiel, wo sich, hat sich da Watson verletzt und Love?
Ja,
irgendwie sowas war da.
Ich glaube, ja. Ich glaube, du hast völlig recht. Also ich gehe davon aus, dass sie schonen. Und dann kriegt das Spiel ja ein anderes Narrativ. Nämlich, hoffentlich spielt er, dann so der letzte Eindruck von J.J. McCarthy. Und darüber werden wir dann in der Offseason viel sprechen. Was machen die Vikings auf Quarterback? Was ist der Plan da? Und natürlich, wenn die Packers schon, Malik Willis. Und der wird Free Agent nach der Saison. Das heißt, es könnte sein letztes Spiel werden. Und dann
glaubst du, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht, dass Malik Willis vielleicht Starter wird nächstes Jahr? Meinst du, das ist an dem vorbeigegangen?
Nicht, Du wirst dich der Konversation nicht entziehen können. Malik Willis wird in dieser auf diesen
Ich konnte mich jetzt in den letzten Wochen schon nicht der Konversation entziehen. Das hast du schon deutlich gemacht, dass der da auf dem besten Weg ist.
Ich sag dir, Malik Willis wird einen Vertrag über 20 pro Jahr unterschreiben in der Offseason.
Du, ausschließend tue ich es nicht. Ja. Ja, ich bin eher so, das ist so ein 15er Typ. Nee, so ein 15er Vertrag, also.
Ja.
Aber gut. Ja, ich will es nicht ausschließen. Wir haben schon wildere Dinge gesehen. Die Giants spielen gegen die Cowboys. Hier geht es doch um was. Nämlich die Giants könnten sich unter Umständen den Nummer 1 Draftpick zurückholen. Muss aber ein bisschen was passieren dafür. Und zwar, damit ihr es gehört habt. Also natürlich müssen die Giants verlieren und die Raiders gewinnen. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen auch noch zwei Siege aus den vier folgenden Teams oder von den vier folgenden Teams. Die Lions, die Saints, die 49ers und die Bengals. Das wiederum, also Lions natürlich schwere Aufgabe gegen die Bears. Saints gegen die Falcons haben wir gerade drüber gesprochen. 49ers gegen die Seahawks schwer. Aber die Bengals gegen die Browns, also zwei könnten da schon vom Laster fallen.
Also der Hintergrund ist natürlich, bei Draft Order geht es ja nicht jetzt wie bei Playoff Seeding,
genau,
wo wir dann auf Conference Record und Common Game, sondern es geht um Strength of Schedule. Das heißt, ist dann wichtig, dass du dass deine Gegner möglichst schwach sind, weil der bei gleichem Record der schwächere Strength of Schedule kriegt einen höheren Pick.
Genau, und ich habe Siege gesagt, das stimmt natürlich gar nicht.
Niederlagen.
Ja, das ist noch wahrscheinlicher, stimmt. Ich hatte gerade einen kleinen Denkfehler. Du hast vollkommen recht, es geht natürlich um Niederlagen. Und das kann natürlich durchaus passieren. Also die Giants haben da noch Restchancen, wenn man so möchte. Hast du sonst noch was zu dem Spiel? Gibt es da noch irgendwas? Also Trevon Diggs ist natürlich auch noch eine Storyline. Jerry Jones konnte es nicht ertragen, dass er in Woche 18, dass die Cowboys nicht relevant sind. Da musste er nochmal für Schlagzeilen sorgen, indem man Trevon Diggs entlässt.
Auch hier so ein bisschen, ich glaube nicht, dass es relevant sein wird für den Draft, aber, beziehungsweise für die Offseason, aber Jackson Dart, letztes Spiel, nur mal so, falls die Giants an 1 picken und einen Quarterback nehmen könnten, mit einem neuen Headcoach und GM vielleicht und so weiter.
Oh, das ging aber schnell jetzt hier von Nummer 1 Rookie zu.
Na, ich sehe nicht meine Entscheidung, aber
was würdest du denn machen?
Dynamiken.
Wenn sie 1 picken.
Definitiv mit. Ich würde den traden, den Pick. Das wäre ja der absolute Traum dieses Jahr. Du hast eine relativ schwache Quarterback-Klasse wahrscheinlich. Mehrere Teams, die vielleicht an eins hoch wollen. Den Pick verscherbelst du teuer und nutzt das für vielleicht 2, 3 Starter.
Die Texans spielen gegen die Colts. Eigentlich nicht unwichtig. Wir haben aber schon drüber gesprochen. Die Colts werden wohl Spieler schonen und es den Texans möglicherweise relativ einfach machen. Weil die Texans können ja eben noch die Division gewinnen. Also Nummer 3 oder Nummer 6 Seed, das ist so die Entscheidung. Nicht ganz uninteressant. Dafür müssen die Texans gewinnen und die Jaguars verlieren.
Ja, also ja, es wäre schon sehr überrascht. Ich meine, mit Conference-Spielen und so, ne? Da kann, mit Division-Spielen, da kann auch mal was Komisches passieren. Es wäre aber schon sehr, sehr überraschend, wenn da was aus Texans Sicht anbricht. Auch wenn die Offense natürlich für Houston jetzt nicht so das konstante Level hat, was man gerne sehen würde Richtung Playoffs, aber wenn die Colts halt wirklich mit Riley Leonard und vielleicht noch ein paar anderen Backups hier antreten, da erwarte ich schon auch eine deutliche Sache.
Das könnten wir auch im nächsten Spiel erwarten. Die Bills spielen gegen die Jets. Die Bills bräuchten ein bisschen Schützenhilfe, um nicht Nummer 7 Seed zu werden. Voraussetzung natürlich, dass sie das hier gewinnen, aber da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen.
Ja, also ist halt die Frage hier.
Mit Brady?
Gibt ja schon
kommt Brady Berichte, Cook wieder?
Berichte. Nicht deswegen. Okay. Aber gibt halt schon Berichte, dass Josh Allen nicht spielt. Der hat ja diese Fußverletzung, hat da nochmal einen Hit abgekriegt gegen die Eagles, haben wir am Montag drüber gesprochen. Ich würde mal tippen, dass der nicht spielen wird. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wer noch? Also spielt ein James Cook, spielt ein Dalton Kincaid, spielt. Na, wer ist dann alles noch raus? Oder wer wird vielleicht nach 2 Drives rausgenommen? Das Szenario kann ich schon sehen, weil dann die Bills halt sich vielleicht auch sagen, ja, wäre schön so, aber im Endeffekt, ob wir jetzt nochmal gegen die Patriots spielen oder gegen die Jaguars, ist uns irgendwie auch jetzt nicht ganz so wichtig.
Die Chargers spielen gegen die Broncos. Wir haben es schon thematisiert. Super schade, dass das Spiel halt so ein bisschen, dass der Reiz da so ein bisschen genommen wurde, dadurch, dass die Chargers hier schonen werden, weil für die Broncos geht es eben noch um den Nummer 1 Seed, für die Patriots eben auch. Und die Broncos müssen hier einfach nur gewinnen, um den zu holen. Ich weiß, für die ist es halt, also das, was du gerade angesprochen hast bei den Bills, die haben sich halt gesagt, ist uns egal. Weil die könnten ja auch noch auf 7 abrutschen, genau. Die Chargers.
Ja,
jetzt.
Ja, genau.
Aber die sagen sich, ist egal. Wir nehmen, wie es kommt. Und
finde ich auch nachvollziehbar, weil wir reden seit Wochen darüber, das AFC-Playoff-Picture ist so eng, jeder kann da mehr oder weniger jeden schlagen. Ich glaube nicht, dass ein Seed bestimmtes Matchup halt, so kritisch ist.
Es ist halt schade aus Patriots-Perspektive, weil die natürlich auf Schützenhilfe hier angewiesen sind. Und
klar.
Ob du Nummer 1 oder Nummer 2 bist, das ist halt sehr relevant.
Das ist sehr relevant, ja. Aber ja, also die Broncos sind auch mittlerweile mit 12,5 Punkten ihr Favorit. Ich denke, das wird kein enges Spiel.
Die Raiders spielen gegen die Kansas City Chiefs und die Chiefs, und das ist nochmal wieder ein Armutszeugnis der Raiders-Saison, die Chiefs sind mit ihrem dritten Quarterback 5,5 Punkte favorisiert.
Ja, ich bin mal gespannt, wen die Chiefs noch so rausnehmen in diesem Spiel.
Mhm.
Also ist ja auch so eine Frage, könnte für Travis Kelce das letzte Spiel sein der Karriere? Was machst du mit einem Chris Jones? Sie haben jetzt schon einige Leute, Rice und so, sind ja schon weg. Weil natürlich, ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, ne? Aber ein Raiders-Sieg hier könnte die halt den Nummer 1-Pick kosten.
Naja, so. Eben. Wir haben gerade das Szenario durchgesprochen.
Bist du das Chiefs sich vielleicht besonders vorsichtig mit dem einen oder anderen Veteran, der in einem Spiel, muss man ja fairerweise auch sagen, wo es natürlich um absolut nichts geht für Kansas City. Also die haben keinen Anreiz hier, die Gesundheit von irgendeinem Spieler, den, wo sie vielleicht sagen,
und
den wollen wir nicht riskieren.
Nö, und wenn ich so auf die Draft-Reihenfolge schaue, die Saints, die Bengals haben alle auch 6 Siege. Gut, die Bengals picken jetzt schon hinter denen. Aber sagen wir mal, die Saints gewinnen, dann willst du vielleicht auch noch mal den einen Pick nach vorne. Ich meine, das sind Regionen, in denen die Chiefs seit 15 stimmt. Jahren nicht gepickt haben ungefähr. Ja. Da freut man sich schon mal, in den Top 10 noch einen Platz nach oben zu klettern. Weiter nach oben als Platz 8 geht nicht mehr. Also es gibt keine 5 Siegeteams aktuell. Aber ja, und nimmst du mit, wenn man hier verliert, glaube ich. Die Rams spielen gegen die Cardinals. Die Rams werden 5. oder 6. in der NFC werden. Wollen wohl nicht schonen?
Ja, McVay hat es ja direkt nach dem Falcons-Spiel gesagt. So nach dem Motto, jetzt nach diesen beiden Spielen.
Ich meine, die haben wieder, die haben was wieder gut zu machen, ne? Also,
ja,
so ist es nicht.
Aber ganz, also weißt du, was ich glaube, wie das aussehen wird? Ich glaube, wir sehen 2 Drives, vielleicht 3. Und dann nehmen sie die alle raus. Das ist meine Vermutung. Weil McVay eigentlich immer eher Tendenz schon ist, sehen wir eigentlich von ihm immer. Also das eine Argument wäre ja halt für die Rams, ist es ihnen genug wert, sozusagen, also ist das Spiel ihnen genug wert, um der Nummer 5 Seed halt zu sein. So. Weißt du, ich meine? Also, weil dann spielst du halt gegen die Panthers oder Bucks, was natürlich das leichteste Los in der NFC ist, erstmal. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, wir sehen maximal eine Hälfte, eher weniger von den Startern.
Wo sind wir denn hier? Die Patriots, die spielen gegen die Dolphins. Große Aufregung rund um Stephon Diggs, der mal wieder Off-Field-Themen hat, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Haben wir jetzt noch nicht weiter besprochen. Aber eigentlich soll der Fokus auf diesem Spiel liegen, weil, wie gesagt, es gibt noch leichte Restchancen auf den Nummer 1 Seed, wenn irgendwas schief läuft bei den Broncos.
Die Stephon Diggs-Nummer, da gibt's stehen Vorwürfe gegen ihn im Raum von, ich weiß gar nicht, ist es häusliche Gewalt?
Nee, ich glaube, es ist körperliche Gewalt.
Aber körperliche Gewalt, ja. Er auf jeden Fall bestreitet alles und jetzt ist halt so, jetzt malen halt diese Mühlen, wo die NFL das untersucht und so weiter. Mal schauen, mal gucken, ob es für die Playoffs eine Rolle spielt. Das wird dann nächste Woche ein Thema sein. Ob es da irgendwie schon Konsequenzen gibt, ich vermute es mal nicht. Wenn, dann eher später, irgendwann in der Offseason, für die kommende Saison vielleicht das. Aber genau, dass ihr es mal gehört habt. Ansonsten, klar, die Patriots sind hier natürlich der Favorit und haben die Chance noch eventuell auf den Nummer 1 Seed, auch wenn die sehr, sehr klein ist.
Also ich glaube, offiziell ist es der Vorwurf der schweren Körperverletzung und Strangulation.
Okay.
Die Eagles spielen gegen die Commanders. Die Eagles können noch Zweiter werden in der NFC. Wir haben beim Bears-Spiel drüber gesprochen. Wenn die Bears verlieren und die Eagles gewinnen, und das sollten sie hier tun, dann können sie noch Zweiter werden. Und das, wie gesagt, das ist relevant. Das ist entweder Packers oder Rams oder 49ers. Also, ja.
Ja. Und halt ein Heimspiel in der Divisional-Runde, ne?
Stimmt, das ist natürlich auch relevant.
Nicht zu unterschätzen.
Nicht zu unterschätzen. Ich will die Packers jetzt auch nicht kleinreden, aber ich habe die anderen beiden
schon,
halt schon mit den Verletzungen, genau, und die Form spricht jetzt auch nicht gerade für sie.
Mhm. Ja, genau, also deswegen werden die Eagles das auch ernsthaft angehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie, also vielleicht ist so eine Situation, wenn die, sollten die Bears irgendwie mit zwei Touchdowns führen in der zweiten Hälfte, vielleicht nehmen die Eagles dann so nach und nach Starter runter, aber erstmal erwarte ich das auf keinen Fall.
So, letzte Chance, Endspiel im Tippspiel. Ich habe gedacht, ich führe nach der vergangenen Woche. Jetzt liege ich wieder eins zurück. Du hast nämlich beide deine Spiele getroffen. Du bist klatsch da. Anders als in unserer Dynasty-Liga.
Ey.
Die Texans haben gewonnen.
Mit dir reden wir nicht, dachte ich.
Nö, ich habe ja nichts gesagt. Niemand weiß, wie es ausgegangen ist. Die 49ers haben gewonnen. Bei mir haben die Eagles zumindest gewonnen. Never in doubt. Und die Raiders haben enttäuscht. Also den Pick würde ich, den Tipp würde ich nie anders machen. Ich war mir ganz sicher, dass die Raiders dieses Spiel gewinnen gegen die Giants. Mhm. Aber gut, ich habe sie trotz allem noch überschätzt. Ich darf mir aussuchen, ob ich anfange in dieser letzten Runde. Ich muss beide treffen, um gewinnen zu können. Du hast es selber in der Hand, aber ich habe in der Hand, ob ich anfange oder nicht. Und ich möchte nicht anfangen.
What?
Nee.
Wirklich? Okay.
Ich finde, es gibt mehrere. Ich finde, es gibt drei Spiele, die ganz unangenehm sind.
Okay.
Und dann nehme ich lieber zwei als eins und eins, wo ich es nicht so eng sehe.
Vielleicht, also, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dann zu optimistisch bei einigen Spielen in meine Prediction, aber für mich gibt es halt eine ganz, ganz klare Eins und das ist Niners Seahawks. Also das ist für mich das Klare, was ich auf keinen Fall tippen wollte.
Ja, das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Ja, vielleicht hast du bei den anderen eine zu klare Tendenz, aber gut. Ich brauche eh ein Wunder, dann ist es egal, welche Spiele das werden. Boah, 49ers gegen Seahawks. Ah. 49ers gegen Seahawks.
Ja.
Seahawks haben mich schon mal bestraft, als ich nicht an sie geglaubt habe. Und ich mach's nochmal. Ich sage 49ers.
Okay. Ich hätte jetzt anhand deiner Aussagen in der Preview gedacht, du bist hier Seattle.
Ich hab noch nicht eingeloggt, Herr Jauch.
Er war knapp davor.
Oh Mann, ey. Ich bin so unentschlossen. Doch, ich gehe mit dem Heimteam. Ich gehe mit den 49ers. Brock Purdy, make me happy.
Ich sag's ehrlich, ich habe mich ja bisher noch gar nicht dazu geäußert, weil ich mir sicher war, dass ich das nachher tippen muss. Ich hätte hier, glaube ich, auch die Niners genommen, tatsächlich. Es ist ein super enges Spiel. Aber die Niners Offense ist halt im Moment, die sehen halt so gut aus. Und ja, fair enough, nicht gegen die besten Gegner. Aber ich wäre hier tendenziell, glaube ich, auch bei San Francisco gelandet.
Ich habe halt immer Bauchschmerzen, wenn ich mein Glück in die Hände von Sam Darnold legen muss. Dann doch lieber Brock Purdy.
Fair enough, ja.
Gut. Jetzt bekommst du zwei Spiele von mir. Und ich gebe dir zum einen. Ja, jetzt hast du mich ein bisschen verunsichert, auch wie du dich bei den Spielen geäußert hast, weil ich sehe die schon sehr, sehr eng, aber du scheinbar nicht. Jetzt muss ich halt darauf hoffen, dass hier. Ich gebe dir erstmal eins, was quasi. Also was man natürlich sich irgendwie herleiten kann, aber eigentlich ist es untippbar, die Bucks gegen die Panthers.
Ja, das wäre auch meine zwei gewesen. Ja. Also das waren halt für mich die beiden, Niners, Seahawks, Bucks, Panthers, die ich halt relativ weit oben hatte. Und danach gibt es bei mir halt einen klaren Cut.
Nee, eins kommt noch.
Deswegen hätte ich. Okay, ich bin tatsächlich gespannt, welches das für dich ist. Ja, ich bleibe jetzt bei meinem Take von vorhin. Also ja, die Bucks sind hier der Favorit zu Hause. Und vielleicht gibt es dieses letzte Aufbäumen und keine Ahnung was. Das Team macht auf mich nicht diesen Eindruck. Und im Moment, ich glaube, dass Carolina mehr. Wenn wir sagen, wer liefert eher ein fehlerfreies Spiel ab, dann bin ich einfach eher bei Carolina, nach dem, was wir die zweite Saisonhälfte gesehen haben. Deswegen, ich nehme die Panthers hier auswärts.
Wäre ich auch, aber die Bucks zu Hause und die Panthers können immer überraschen. Und absolut, ich wäre also null überrascht, wenn die Bucks das hier gewinnen.
Auf keinen Fall.
Und das andere Spiel ist eins, wo du zwar eine relativ klare Tendenz hast, ich nicht unbedingt, weil auch hier kann ich mir ein letztes Aufbäumen vorstellen gegen den Division-Rivalen, gegen den XOC Lions gegen Bears.
Ah, okay. Ja, okay. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht mal auf der Liste gehabt, weil ich...
Kannst du dir nicht vorstellen, dass die Lions das hier gewinnen? Gegen diese Bears-Defense?
Doch, ich kann es mir natürlich vorstellen, aber ich sehe das Matchup auf der anderen Seite fast noch deutlicher. Also Bears-Offense gegen das, was von der Lions-Defense übrig ist. Plus das Thema, für Chicago geht es halt um viel mehr in dem Spiel. Ja, die Lions werden hier nicht, die werden hier erstmal on fire reingehen, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass Chicago das Spiel trotzdem gewinnt. Also das fände ich schon, ich fände es auch ein Stück weit schon enttäuschend jetzt irgendwie, wenn die Bears jetzt, nachdem sie ja doch jetzt einen guten Hype auch mitnehmen, dann mit so einer Niederlage in die Playoffs zu starten, vielleicht den Nummer 2 Seed zu verspielen damit. Nee, ich sag, Chicago gewinnt das.
Ja, sind nur mit 2,5 Punkten vorne, ne? Bei dem Buchmacher.
Das sind sogar drei mittlerweile, glaube ich. Aber ja, es ist ein enges Spiel.
Drei? Dann muss das aber kürzlich, tatsächlich. Dann muss das während unserer Aufnahme verändert worden sein. Ja, aber dann bekomme ich noch ein Spiel und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt.
Ich habe jetzt echt eine Auswahl hier, weil es gibt ja zwei Ideen jetzt. Also die eine wäre halt Steelers Ravens, das andere relevante Spiel, so. Ne? Ich glaube aber, da sind wir halt einfach beide klar bei Baltimore. Also
Das stimmt.
Irgendwie so ein bisschen, ich glaube, da gebe ich dir eine zu leichte Aufgabe. Das andere sind halt die bescheuerten Woche 18 Spiele. Ja. Wo du nicht weißt, was passiert, weil du nicht weißt, wer spielt, wie viel, wann und was kommt noch Bescheuertes dabei rum. Und deswegen gebe ich dir genau so eins und ich gebe dir Rams gegen Cardinals.
Ja, ist gut.
Weil das sind
ja
die super eklig einfach.
Vielleicht habe ich hier einen strategischen Fehler gemacht, das gebe ich zu. Ich habe dir noch vor der Aufnahme gesagt, verdammt, ich habe mich noch nicht ums Tippspiel gekümmert. Aber ich habe auch nach letzter Woche so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen zu früh die Motivation verloren. Das hat mich schon.
Ein Spiel, also das kannst du doch. Kannst du zumindest ausgleichen. Ausgleichen ist nicht unrealistisch.
Ich war so nah dran. Ich hab so ein gutes Comeback hingelegt und dann bin ich wieder hinten dran. Das tut schon weh. ich muss hier. Ich kann jetzt hier nicht auf die Cardinals zocken und dass die dann gegen die Backups der Rams gewinnen. Ich vertraue auf die Worte von Sean McVay. Und glaube, dass die, warum auch immer, ihre Starter spielen lassen. Die haben was wieder gut zu machen. Die können sich jetzt nicht nochmal eine Blamage erlauben. Deswegen gehe ich mit den Rams.
Also, wenn du es mir gegeben hättest, wäre das wahrscheinlich auch mein Tipp gewesen. Aber ich glaube, es gibt halt ein Szenario. Wie gesagt, die Rams spielen 3 Drives, es steht 10-0. Die nehmen ihre Starter runter. Und dann gewinnt Arizona halt so ein komisches Woche 18-Spiel, was keiner so richtig predikten kann.
Du vertraust also nicht in Jimmy Garoppolo?
Wenig, tatsächlich wenig. Vor allem nicht hinter einer Backup-Offensive Line.
Gut. Gegen den atemberaubenden Cardinals Pass-Rush. Ja, da hätte ich auch Angst. So, das war unsere Preview auf Woche 18, die letzte Woche der Regular Season. Ja, ich wollte gerade noch einen guten Rutsch wünschen. Das ist Quatsch. Ihr seid schon im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Mit unserem Montalk zu dieser letzten Woche.
Wir hören uns am Donnerstag wieder zu mit unserem Montalk.
Habe ich gesagt?
Ja.
Das ist Quatsch. Montag. Ja. Deswegen heißt das Format, glaube ich, auch so.
Richtig.
Ja, aber in ein paar Tagen hören wir uns wieder. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.